Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und ein Thema, mit dem man als Kriminalbeamter oder auch Polizeibeamter generell häufig konfrontiert ist und je nachdem, in welchem Bereich man genau tätig ist, auch sogar täglich mehrfach zu tun hat, ist der Bereich rund um den Tod und die Trauer, die häufig damit einhergeht. Und das beispielsweise nicht nur aufgrund von Ermittlungen nach Tötungsdelikten, sondern auch in einem viel größeren und vielfältigeren Spektrum. Dass das aber nicht immer nur negative Erfahrungen sein müssen, die man in diesem Zusammenhang macht und vor allem, dass die Thematik rund um das Sterben und allem, was danach passiert, nicht immer nur alte, verstaubte Traditionen beinhalten muss, sieht man an meinen heutigen Gästen. Die beiden präsentieren das Thema und gleichzeitig auch ihren Beruf, nämlich super persönlich, sympathisch und nahbar in der Öffentlichkeit, zumindest meiner Meinung nach, gerade auch auf Social Media und das Ganze auch noch sehr erfolgreich. Herzlich willkommen, Vater und Sohn, Johannes und Luis.
Hallo.
Ja, grüß dich, hi.
Vater und Sohn, ja, das hat er schön gesagt.
Ja, ich habe mich da so ein bisschen an dir orientiert. Ich habe auch mal bei euch reingehört, du sagst das immer so schön.
Ja, stimmt, der nennt mich immer Vater.
Ja, ja, hat er gut recherchiert.
Natürlich, ich habe mich ja vorbereitet. Finde ich aber auch, also daran sieht man schon, wie schön locker ihr das Ganze immer handhabt. Also sowohl diese ganze Thematik, die ich gerade angesprochen habe, als auch euren eigenen Podcast, beziehungsweise alles, was ihr so raushaut auf Social Media oder im Internet. Stellt euch darüber trotzdem mal kurz vor. Also ich glaube, viele kennen euch wahrscheinlich, vor allen Dingen auch Luis, ne, von vielen Videos. Aber stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr, wie lange schon?
Ja, also ich heiße Johannes Bauer und komme aus Fürth und bin seit über 25 Jahren Bestatter. Ich habe nämlich von meinem Opa die Firma geerbt, Bestattung in Burger. Bin da so in die Fußstapfen getreten und mein Sohn Luis, der ist jetzt 18 und tritt quasi in meine Fußstapfen. Heißt nicht, dass ich schon in Rente gehen will.
Genau, der Vater ist schon hier.
Könnte ich mir mal überlegen, oder? Nein, Spaß beiseite. Aber warum wir Social-Media-mäßig so unterwegs sind und in der Öffentlichkeit über unseren Beruf sprechen, hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar haben wir es uns als Mission gesetzt, dass wir die Bevölkerung aufklären um alles, was mit dem Thema Tod und Trauer zu tun hat, weil wir einfach enttabuisieren wollen, um so ja, im Endeffekt die Angst oder den Schreck vor dem Thema Tod und Trauer zu nehmen auch irgendwie. Und da kommt der Luis auch gleich ins Spiel. Ich übergebe mal hier an die Jugend, ne? Was soll hier
ja,
der Vater immer erzählen?
Ich bin der Luis und ich bin auch dabei. mein Name ist Luis Bauer. Ich bin auch Bestatter und mache das eigentlich schon ziemlich lange, würde ich sagen, für mein Alter. Also ich bin damals irgendwie so ein bisschen mit reingerutscht. Ich habe mich damals für einen Ferienjob oder für einen Minijob eher gesagt beworben, weil ich ein bisschen Geld verdienen wollte. Und dann bin ich da so langsam reingerutscht, habe gemerkt, ey, das macht mir doch mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Das gibt mir doch mehr als im besten Fall damals noch 450 Euro pro Monat.
Jetzt gibt's 500 Euro.
Juhu. Und genau, da bin ich dann eben so reingerutscht, bin dann nach der 10. Klasse vom Gymnasium runter, um das dann voll zu machen, habe dann auch meinen Einbalsamierer gemacht. Also ich habe schon was Kleines in dem Bereich auch Ausbildungs- oder Fortbildungstechnisches gemacht. Bin jetzt quasi dann sozusagen ausgebildeter Profi für tote Menschen und kümmere mich eigentlich den ganzen Tag darum, dass verstorbene Menschen schick aussehen und dass die Familie sich verabschieden kann. Das mal so in Kurzform. Und da muss ich gleich mal was zu sagen, weil du hast vorhin angesprochen, dass wir sehr offen und locker mit dem Thema umgehen. Ich habe heute früh unter einem YouTube-Video einen Kommentar gesehen von einem Typen. Weil ich hab gevloggt, also ich habe auf YouTube eben einen Bestatter-Vlog gemacht, wo ich die Leute so einen Tag lang mitnehme. Und da habe ich halt ein Hemd an, was so ein cooles Muster hat. Also so
gefährlich.
Ja, ja, sehr gefährlich. Also wir ziehen das Thema ja eh
ein bisschen. Geht ja gar nicht.
Genau, das geht ja gar nicht. Und wir ziehen das Thema eh schon ein bisschen so auf, dass wir sind schon schick gekleidet, aber es gibt jetzt auch keine Vorgabe hier. Beim Bestatter trägst du einen schwarzen Anzug oder so, bei uns zumindest nicht. Deswegen sind wir alle schick gekleidet, aber halt auch teilweise ein bisschen bunter, jetzt nicht zu ausgefallen. Auf jeden Fall hatte ich da dann halt ein Hemd an mit einem Muster und habe dann halt früh so einen Kommentar gelesen. Also, da würde ich ja direkt wieder aufwachen von den Toten, wenn ich mit von einem Typen, der so ein Hemd anhat, abgeholt werden würde. Das geht ja gar nicht und bla 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 bla.
Krass, oder?
Wollte ich dann kurz darauf antworten, aber hab mir gedacht, ah, nee, das ist Quatsch. Da hab ich einfach weitergewischt. so Kommentare kommen.
Dramatisch.
Ja, genau.
Aber das wirst du wahrscheinlich auch öfter haben, ne? Also alles, also generell, wenn man sich ja in die Öffentlichkeit begibt, ne? Ich kenn's ja selber, obwohl ich Gott sei Dank nicht viele negative Kommentare hab so insgesamt. Ja. Aber sobald man sich da irgendwie in die Öffentlichkeit begibt und viel von sich selbst auch preisgibt, dann hat immer jemand irgendeine Meinung dazu. Und die gehen von, ihr seid die Allergeilsten und habt mir vielleicht auch geholfen. Könnt ihr ja mal gleich so ein bisschen was zu sagen, wie so die Resonanz ist, ja. Zu ich hätte euch am liebsten daneben liegen, neben denen, den ihr da gerade einbalsamiert, so ungefähr. Aber
ja, ja, da gibt's alles. Also überwiegend positiv, wie bei dir eigentlich. Aber natürlich, es gibt eigentlich, ich sage immer, wenn niemand einen schlecht findet, hat man irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Also es wird immer jemanden geben, der das schlecht findet, was man irgendwie im Internet macht oder was man generell macht. Aber solange der Großteil positiv ist, würde ich sagen, mache ich mir da eher weniger Gedanken. Schlimm wäre es, wenn es andersrum wäre. Dann würde ich vielleicht mal die Taktik überfragen. Aber so, ja.
Aber weißt du noch, am Anfang, als es bei uns mit Social Media begonnen hat, da haben wir teilweise oder am Anfang noch auf jeden Kommentar so reagiert, ne? Und man hat sich alles zu Herzen genommen.
Ja.
Das fand ich auch ganz spannend, weil da kam dann schon auch, ja, kann man schon auch Hate nennen, oder? Also kam schon Gegenwind und dann nimmt man das ernst, nimmt sich zu Herzen und haben wir reagiert. Aber inzwischen, gut, muss man auch so sagen, es sind ja so viele Kommentare und Nachrichten, da können wir gar nicht auf alles antworten. Mhm. Und wenn dann Hate kommt oder irgendwie was Negatives, da gehen wir eigentlich meistens gar nicht drauf ein.
Ja. Wie ist es bei dir? Also, du hast gesagt, manchmal kommt auch Hate oder ganz, ganz wenig. Was ist denn das dann? Oder hast du gar keinen Hate?
Also, ich sag mal so, aus dem Bereich der Polizei kommt natürlich öfter mal so ein bisschen Skeptik, weil ja, Polizei ist jetzt auch nicht so der Bereich, der sich eigentlich in Anführungsstrichen gerne öffentlich darstellt, außer man ist jetzt im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder Personalwerbung. Da wird dann natürlich oft gesagt, das gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit, was so die Polizei angeht. Und bei einigen Dingen, das stimmt es natürlich auch, ne? Also Polizeitaktiken oder interne Sachen, die halt einfach auch der Geheimhaltung unterliegen, ja, die gut, gehören klar. nicht in die Öffentlichkeit. Aber das sind auch nicht die Sachen, die ich da so rausplaudere.
Ja.
Sondern ich versuche mich ja genau deswegen auch eher so ein bisschen wissenschaftlich mit der Thematik Kriminologie, Kriminalistik, mhm. Verbrechensbekämpfung auseinanderzusetzen. Und viele, die finden das auch super, also gerade so meine Studierenden, ich bin ja selber in der Ausbildung tätig, ne? Also als Ausbilder, quasi Dozent an einer Polizeiakademie, könnte man sagen, aber eher so im Praxisbereich. Und die nutzen das auch sehr, sehr gerne. Grüße an dieser Stelle mal an alle, die das auch tun jetzt gerade. Für zum Beispiel das Lernen von irgendwelchen Klausuren, wenn ich dann da über Spurensicherung oder sowas spreche.
Ja.
Aber grundsätzlich finden das natürlich einige einfach, ja, die finden einfach, Polizei gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ich sehe das ganz anders, weil jeder Teilbereich, der sich auch in der Öffentlichkeit irgendwie präsentiert, der sich darin bewegt, so auch die Polizei, muss auch an gewissen Stellen einfach ein bisschen transparent sein und ein bisschen nahbar sein.
Ja, safe.
Ich glaube, das kann nur helfen. Ne?
Ich glaube, also, das ist auch ein bisschen verstaubt, weil das, was du sagst, das ist bei uns genauso. Das ist genau das Gleiche. Gerade auch vielleicht die ältere Generation jetzt bei den Bestattern. Also zu uns und zu meiner Person auch speziell gehen die Meinungen in unserer Branche komplett auseinander. Entweder die Leute finden es cool und sagen, ja geil, endlich mal einer, der das entstaubt, oder die finden es richtig kacke und ja, geht ja gar nicht und wie, der kann doch nicht erzählen, was man hier mit dem Verstorbenen macht und pietätlos und bla 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 und gut gelaunt und jugendlich und oh, der sagt ja Tote anstatt Verstorbener und nicht Bestattungskraftwagen, sondern Leichenwagen, mein Gott, Alter, wirklich, also das ist da schon auch so, aber ja krass, da so eine Parallele zu erkennen, wenn du sagst, das ist bei dir ähnlich. Gerade auch aus der Branche. Ich würde sagen, die Leute, also die Zuschauer, da fast alle positiv, aber in der Branche selbst, wenn es dann wirklich um die Fachleute geht, die sehen das dann oft auch kritisch.
Ja, so ähnlich ist es da auch. Ich meine, das sind natürlich auch beides grundsätzlich eher konservative Strukturen, die man da so hat. Also konservative Institutionen und konservative Strukturen, die da in vielen Bereichen herrschen. Aber ich glaube, genau deswegen müssen halt manche auch einen Weg gehen, die dann so ein bisschen aus dem Normalbereich rausgehen, damit sich, damit alle anderen auch nachziehen und auch sehen, dass das vielleicht funktioniert. Also ich muss sagen, ich habe jetzt vor fast 4 Jahren angefangen mit dem Podcast. Da gab es natürlich auch schon Podcasts in dem Bereich, aber wenig, den ich jetzt speziell mache. Jetzt sind ein paar in den letzten Jahren dazugekommen, aber es gibt immer noch relativ wenig. Und das, was ihr beide macht, das ist ja auch eigentlich so gut wie einzigartig in dem Bereich, ne? Also da gibt es jetzt nicht so viel andere, die überhaupt öffentlich über sowas sprechen, weil die vielleicht auch sagen, das ist ein Teilbereich der Gesellschaft, der gehört nicht in die Öffentlichkeit. Die Leute sollen mit sich selbst irgendwie da klarkommen. Das ist was sehr Persönliches, was sehr Intimes, Trauern und der Umgang mit Toten. Aber dass das auch anderen Leuten helfen kann, die vielleicht eben nicht Leute um sich herum haben, die sie auch so ein bisschen trösten, stabilisieren, das wird von vielen Leuten dann, ich will nicht sagen, dass das egoistisch ist, so zu denken, weil jeder geht ja anders mit Trauer um, so habe ich es zumindest erlebt. Ja. Aber dass das anderen Leuten helfen kann, das haben die meistens dann auch nicht unbedingt auf dem Schirm, ne?
Ja. Ja, es ist halt auch so, dass viele Bestatterkollegen ihr Helfen in ihrer Arbeit allein sehen. Also in ihrem Bestattungsdienst sozusagen, ja. Aber nicht in der Aufklärungsarbeit. Und weißt du, wir haben echt, was heißt Probleme, aber wir haben so viel Kontakte mit anderen Bestatterkollegen. Wir verkaufen unsere Social-Media-Dienstleistungen und Erfahrungen auch eben gerade an andere Kollegen, denen wir da helfen. Weil die meisten Bestatter sagen, ja, Social-Media-mäßig, da müssen wir jetzt auch mal was machen und könnte uns nicht helfen. Ja, machen wir dann gerne. Und die kommen einfach nicht in die Pötte. Das ist unfassbar. Und dann trauen sie sich auch nicht drüber sprechen. Also es ist quasi in den Köpfen der Bestatter auch noch ein Tabuthema, obwohl sie jeden Tag damit arbeiten. Ich finde das so krass irgendwie. Ja. Und ich glaube, man muss sich das einfach mal trauen, so wie wir es halt vor vielen Jahren gemacht haben, und das Thema mal unkonventionell und natürlich angehen. Und das ist für die meisten Leute wirklich wie so ein Befreiungsschlag. Ich muss aber auch dazu sagen, was mir jetzt gerade so, während ihr beide euch unterhalten habt, eingefallen ist, ich glaube, es ist auch so eine typisch deutsche Denkweise.
Ja.
Ja, weißt du, pass auf. Und zum Thema Polizei nochmal zurück, ja. Kennt man aus Filmen irgendwie, wenn du in den USA unterwegs bist, sei es bei McDonald's oder irgendwo in einem Café oder was, kommen die Deputies rein, also die kommen die Polizisten rein, die sind dort hoch angesehen, dann die machen dort Mittagspause, alles in Uniform, essen und trinken. Ey, mach das mal als Polizist in Deutschland. Da denkt nämlich der typisch deutsche Bürger, Moment mal, ihr zwei hier, ne, in eurer Arbeitszeit beim Bäcker einen Kaffee holen, das geht ja mal gar nicht. Wir zahlen eure Gehälter oder unsere Steuergelder. Also das ist typisch deutsches Denken. Und Luis, wenn ich das jetzt mal Übertrag auf unseren Beruf, auf unseren Alltag, dann denken die Leute halt auch, nee, so könnt ihr das nicht machen, das macht man doch nicht. Auch die Geschichte, die du vorhin so schön erzählt hast mit diesem Hemd, der kann doch nicht in so einem Hemd den Vater abholen, der soll sich doch lieber selbst daneben legen, weil das, was man quasi wirklich, wie man denkt, wie man spricht und wie man nach außen ist, das zählt dann plötzlich nicht so viel. Da ist das Hemd, das Bunte, dann wichtiger. Und das finde ich irgendwie schade. Und ich muss zugeben, das treibt mich auch schon seit vielen Jahren an, da so ein bisschen reinzustechen und zu revolutionieren und gerne dann auch mal ein bisschen Gegenwind entgegenzunehmen. Habe ich überhaupt kein Problem damit.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also, wobei ich jetzt auch sagen muss, na, hatte ich ja gerade auch schon angesprochen, Gott sei Dank ist das bei mir auch gar nicht so negativ. Allerdings habe ich natürlich jetzt auch nicht die Nachrichten und die Zahlen wahrscheinlich, die es jetzt auf so größeren Accounts gibt, wie bei euch jetzt teilweise. Meistens sind das dann auch immer so Inhalte, weil bei mir ist das auch so, da geht das sehr auseinander. Also ich habe teilweise Folgen, da rede ich eine Stunde lang Monolog über daktyloskopische Spuren, also Fingerabdruckspuren, Alter. Und wie man die findet an einem Tatort, wie man die sichert, wie man die auswertet, was es für Möglichkeiten gibt. Das ist natürlich sehr wissenschaftlich und trocken. Da gibt es dann sehr, sehr positives Feedback aus der Fachcommunity.
Ja, ja.
Safe. Aber das ist natürlich für den Mainstream-Zuschauer oder Zuhörer eher nicht so das, also die finden das vielleicht ganz gut, aber auch langweilig. Und dann gibt's wiederum andere Folgen mit irgendwie größeren Gästen, jetzt auch mit euch oder auch anderen, die ich schon dabei hatte.
Ja.
Da waren ja schon einige, das finden die dann alle total geil, wo ich dann sage, mir macht's total Spaß, aber da ist jetzt inhaltlich halt wissenschaftlich nicht so viel, was man da mitnehmen kann, so aus dem Bildungsbereich irgendwie. Ja. Und für mich ist es total wichtig, aber auch beides zu bedienen, weil das eine, das trägt es auch wieder so ein bisschen in die Öffentlichkeit, das andere ist halt sehr spezifisch irgendwie, ne? Und das ist ja dann bei euch ähnlich, wenn du sagst, dass ihr das auch an Kollegen in den Fachbereichen irgendwie weitertragt und da versucht auch die so ein bisschen in Anführungsstrichen aufzuklären oder mitzunehmen oder denen was zu bieten oder eben auch den Leuten, die dann als Kunden vielleicht dabei sind oder als jemand, der selber mit einem Trauerfall zu tun hat und sich da einfach mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen möchte, was gibt es denn alles, was geht denn alles in dem Bereich, ne?
Ja, richtig. Wobei man muss schon auch dazu sagen, dass das positive Feedback bei Weitem überwiegt, das ist ganz klar. Also, ja. Luis, da kannst du auch mal die ein oder andere Geschichte erzählen, also wo du auch über Social Media wirklich helfen konntest. Mir fällt dieses eine Mädel ein, es war schon ein bisschen her, aber die sich da suizidieren wollte und dann konntest du da auch helfen.
Okay.
Erzähl doch mal.
Ja, sowas zum Beispiel, wie war denn das? Ich habe dann, also die war erst im Kommentarbereich irgendwo in den Videos und hat das halt geschrieben. Und dann habe ich gesagt, jo, schreib mir mal eine Instagram-DM, da kann ich dann besser drauf eingehen. Ja, und dann habe ich mit der geschrieben, habe der dann geholfen und konnte der dann halt in dieser blöden Lebenslage halt ernsthaft helfen, auch mit den Videos. Das ist eine Story oder eine andere Geschichte. Mir hat letztens jemand geschrieben, eine todkranke Zuschauerin, die wird in der nächsten Zeit sterben. Und die hat geschrieben, die schaut die Videos, um sich quasi darauf dann vorzubereiten. Also wie es dann halt weitergeht. Und da merkt man dann halt wirklich schon auch, dass es tatsächlich Leuten hilft. Und allein wegen solchen Geschichten lohnt sich das Ganze für mich eigentlich schon, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Toll.
Ich auch. Ja. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Live-Podcast. Da waren wir in Nürnberg eingeladen auf eine Veranstaltung. Das nennt sich Podcast-Brause. Findet einmal im Monat statt. Und da werden immer verschiedene Podcaster eben eingeladen. Auf so einer kleinen Bühne. Das ist eigentlich eher so ein Kneipenszenario, ne? Eine Live-Folge aufzunehmen. Das war echt cool. Wir haben noch nie, zumindest mit dem Podcast, noch nie live performt. Sonst performen wir oft live, aber halt mit dem Podcast nicht. Fand ich ganz spannend. Und ich erzähle es jetzt deswegen, weil da war ja auch ein Polizisten-Podcast mit dabei.
Stimmt.
Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber die beiden, die arbeiten im psychologischen Bereich, hat irgendwie auch mit eurer Gewerkschaft zu tun. Und zwar geht es darum, sich um Beamte und Beamtinnen zu kümmern, die mit Situationen wie Trauer, ja, oder Tod oder auch schlimmen psychischen Belastungssituationen, wie man damit umgeht, ja. Der hat ein Beispiel erzählt. Ich fand das total krass, weil da denkt man als Privatperson gar nicht dran. Der hat ein Beispiel erzählt von einer Abteilung hier in Nürnberg, der Kriminalpolizei eben, die kümmern sich den ganzen Tag nur darum, kinderpornografisches Material zu sichten. Und hat er uns das natürlich ohne explizite Details, aber er hat uns doch dennoch ein bisschen was im Detail erzählt, wo er sagt, ja, das ist aber nicht nur kurz mal drüber schauen, um zu sagen, ach so, oh ja, das ist ja wirklich ganz schlimm, sondern da geht's ja dann wirklich auch drum, den Tatbestand irgendwie zu bestimmen, um zu sagen, bis hin zu, ja, da hat jetzt irgendwie eine Penetration stattgefunden, ja, nein, weil das ist ja im Endeffekt dann auch für ein Gerichtsverfahren relevant. Und um solche Leute kümmern die sich, wie gehen die denn damit um psychologisch, also mit der psychologischen Eigenhygiene, ja, wie verarbeitest du sowas oder kannst du so einen Job auch über eine lange Zeit machen? Das fand ich total abgefahren, ja, weil wir im Endeffekt auch so den Vergleich zu uns gezogen haben, denn wir hören ja auch oft von den Leuten, boah, euren Job, das könnten wir nicht machen, hier mit Verstorbenen oder mit Leichen da umzugehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Geschichte von deren Podcast so höre, dann denke ich mir so, bei uns ist alles vorbei. Es gibt quasi nichts mehr zu besprechen diesbezüglich. Und selbst wenn du jemanden von den Schienen holst, weißt du, ja, da steckt vielleicht auch ein schlimmes Familienschicksal dahinter. Aber das ist, glaube ich, schon mal eine andere Nummer. Ich weiß nicht, Tobi, hast du da auch Erfahrungen mit solchen krassen Richtungen und Bereichen?
Also mit genau dem Bereich, den du gerade angesprochen hast, also so Kinderpornografie und Ermittlungen in dem Bereich, hatte ich dienstlich auch schon zu tun. Und muss auch sagen, das ist somit das Krasseste, was ich in der Hinsicht polizeilich erlebt habe. Ne, obwohl es hier natürlich viele verschiedene Bereiche gibt, die sehr krass sind. Aber das ist schon sehr heftig, genau wie du auch sagst. Früher, da dachte ich immer, bevor ich bei der Polizei war oder beziehungsweise als ich angefangen habe, ja, so schwere Verkehrsunfälle und generell Tod, Leichen, vielleicht auch mal welche mit einer längeren Liegezeit. Das ist so das Krasseste, was es gibt. Bis man dann in so den Bereich eintaucht, weil also, du hättest es eigentlich nicht besser sagen können, da ist die Sache schon vorbei. Du kannst auch nichts mehr kaputt machen. So traurig das auch ist, so traurig auch vielleicht die Schicksale, die dazu geführt haben oder die dann auch die Hinterbliebenen durchleben müssen. Das sind immer noch Leute, die leiden weiterhin. Und vielleicht auch so, dass man da gar nicht großartig was gegen machen kann, weil nur wenn man zum Beispiel diese Kinderpornografie sieht und dann auch sichtet und das Ganze dann dokumentiert, so läuft das ja ab. Also da schaut man sich wirklich teilweise als Sachbearbeiter 8 Stunden lang dementsprechendes Material an, jeden Tag, und dokumentiert das gleichzeitig und dann wirklich teilweise sekundengenau, was passiert da jetzt gerade, welche Handlungen werden ausgeführt, weil das sind ja genau die Sachen, wie du schon sagtest, die im Gerichtsverfahren hinterher dann nochmal wichtig sind. Und das rangiert auch, also die Intensität und die Krassheit, sage ich jetzt mal, dieses Materials. Und ja, das sind so Sachen, wo ich auch nachvollziehen kann, dass das nicht jeder machen kann. Und ich habe da auch einige Kollegen erlebt, die gesagt haben, dann so nach kurzer Zeit, also in der Einarbeitungszeit oder schon wirklich am ersten Tag, ich kann nicht, das ist nichts für mich. Und ja, dann wurde da Gott sei Dank auch direkt so ein psychologisches Gespräch geführt. Bei uns heißt das, ich weiß nicht, ob es in Bayern ähnlich heißt, wird aber wahrscheinlich das Gleiche sein, bei uns heißt das PSU, psychosoziale Unterstützung.
Ja, hieß auch so, ja.
Ja, und die kommen auch zum Beispiel nach schweren Verkehrsunfällen oder generell, wenn man jetzt auch mal, also es kann ja auch schon so ein plötzlicher Kindstod sein und dann kommt man dahin und da ist eigentlich in Anführungsstrichen nichts passiert, wo irgendjemand was für kann, aber trotzdem ist das vielleicht etwas, womit dann auch die Polizeibeamten, die ja jeden Tag mit sowas vielleicht zu tun haben, auch die Kriminalpolizeibeamten, die 5-mal am Tag mit Leichen oder Verstorbenen zu tun haben, jahrelang kann so ein Fall dann doch dazu führen, dass man das irgendwie nicht mehr packt oder gerade das jetzt irgendwie an einem Tag vielleicht ein bisschen zu hart war und dann muss man da unterstützt werden und das finde ich auch gut, dass sich da viel getan hat, weil auch das, ne, konservative Strukturen, vor 30 Jahren, da hätte man noch gesagt, damit musst du klarkommen
als Polizist. Stell dir
nicht
so an. Und
wenn nicht, dann ist das nicht dein Beruf. Ne?
Job ist Job.
Kündige.
Ja.
Genau.
Ja. Okay, ich würde dir gerne mal eine Frage stellen, Tobi, und zwar, hast du selbst schon mal so eine Situation erlebt, wo du gemerkt hast, du bist innerlich völlig überfordert? Oder wenn du es noch nicht erlebt hast, was wäre eine Situation, wo du völlig überfordert wärst, vom Psychischen her?
Also, ich muss sagen, ich glaube bisher nicht, weil ich zum einen auch immer eine gute Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen hatte dabei. Also, ne, dass man sowas immer nachbesprochen hat, dass man immer das Gefühl hatte, man hat jemand dabei, auf den man sich verlassen kann. Das zum einen, die einen da so ein bisschen durchbetreut haben, vielleicht erfahrenere Kollegen. Und ich würde von mir selber behaupten, dass ich da relativ resilient bin, beziehungsweise da meistens dann so die Professionalität reinkickt, anstatt dass ich mir da zu viele Gedanken zumindest in der Situation drüber mache. Und am Anfang, wie gesagt, da dachte ich, ich hatte das erste Mal so richtig mit Tod und Leichen auch dienstlich zu tun, nicht privat, ne? Es gibt ja viele, die vielleicht dann irgendwie erstmal so einen Sterbefall Oma und Oma hatten und die dann aufgebahrt vielleicht mal sehen. Das war bei mir nicht so. Und das waren Sachen, die waren einfach für mich etwas Neues, aber trotzdem total interessant. Also ich wollte mal sehr nah rangehen, mir alles genau angucken, habe mir alles immer erklären lassen, wie funktioniert das jetzt. Deswegen war das meistens nicht so krass, obwohl es da so ein, zwei Geschichten gibt, die schon heftig waren, wo ich viel drüber nachgedacht habe, aber jetzt gar nicht mal nur negativ. Aber da wir ja gleich auch noch mal eine Folge aufnehmen wollen vor euren Podcast, habe ich mir das so aufgespart, die eine oder andere Geschichte dafür. Das werdet ihr dann gleich noch zu hören bekommen. Oder eben die Hörerinnen und Hörer, wenn die dann bei euch noch mal in den Podcast reinhören. Aber ich muss sagen, das, was mich am meisten mitgenommen hat oder ja, doch, was mich schon am meisten auch berührt hat, das waren Schicksale, bei denen ich als Polizeibeamter nicht viel ausrichten konnte, weil man ist irgendwie als Polizeibeamter so darauf gepolt, Probleme zu lösen. Ne, man wird dafür geschult, man wird dafür ausgebildet, man kommt dahin, da gibt's ein Problem und ich löse das jetzt. Ne, da ist Chaos, ich bringe da Struktur und Ordnung wieder rein. Ja. Aber es gibt einfach Bereiche, damit hat die Polizei nichts zu tun. Das ist keine polizeiliche Lage. Das ist sowas wie irgendwelche Kinder, die vielleicht, man kommt rein in eine Wohnung und man sieht, das ist total verwahrlost. Da ist das Jugendamt für zuständig. Ah, man kann vielleicht sagen, man holt das Jugendamt dazu.
Ja.
Und die sehen das aber vielleicht noch mal anders oder sagen, es wäre jetzt noch schlimmer, wenn man die Kinder jetzt aus der gewohnten Umgebung und von den Eltern rausholt. Und die Eltern, die kommen einfach gar nicht damit klar. Die meinen das vielleicht noch nicht mal böse, aber die kommen nicht damit klar. Die wissen nicht, wie man mit den Kindern umgeht. Und dann sieht man da irgendwie in der Wohnung eine Matratze, eine kleine, die einfach nur auf dem Boden liegt. Alles ist dreckig und da sind irgendwie 3 kaputte Spielzeuge. Und das ist dann so, wie die Kinder da leben müssen. Und ich weiß, ich kann die jetzt nicht daraus retten. Das müssen andere machen. Dafür gibt es Sozialarbeiter, dafür gibt es andere Institutionen. Und wir können nur sagen, bitte mach da was. Und dann müssen wir wieder gehen. Und da überlegt man sich dann wirklich auch noch Tage und teilweise Wochen später, wenn man die vielleicht auch noch mal sieht irgendwo auf der Straße, weil man ja meistens irgendwann so seine Leute ein bisschen kennt, die in dem eigenen Wachbereich dann auch regelmäßig auftauchen. Da überlegt man sich dann so, boah, warum kann ich da jetzt nichts machen? Und habe ich alles getan, was in meiner Macht stand? Oder muss ich da jetzt noch irgendwas anderes tun? Aber man fühlt sich so ein bisschen machtlos in dem Bereich. Und das war immer was, womit ich nicht so gut in Anführungsstrichen klargekommen bin, wo ich erstmal lernen musste, dass man halt auch nicht jeden auf die gleiche Art und Weise retten kann und man sich auch nicht für jeden gleich verantwortlich fühlen darf, sondern auch andere Leute vielleicht dazu holen muss und denen vertrauen muss, dass die ihre Arbeit machen. Das kann ich nicht so gut, muss ich sagen.
Okay, ja, kann ich gut verstehen, weil man muss, glaube ich, auch erst lernen, mit quasi Leid zuzulassen. Da muss man lernen, mit umzugehen irgendwie. Weil ich denke mir, man wird ja auch Polizist oder Polizistin aus einer gewissen Ideologie raus. Ja, also da steckt ein Helfen wollen dahinter oder Ordnung in irgendeine Chaos reinbringen wollen. Das steckt da meiner Meinung nach irgendwie dahinter. Das ist bei uns, ist es, glaube ich, nicht unbedingt immer so. Wobei, wir kommen schon auch in Situationen, oder ich will damit sagen, wir bringen da keine Ordnung mehr rein im Sinne von, dass wir das dann so lösen, dass dann, wie bei euch, einem Recht Genüge getan wurde zum Beispiel, sondern unsere Situation ist immer vollendet. Mir fällt da ein Beispiel ein, wo ich auch überfordert war, einfach weil ich keine Worte mehr finden konnte.
Ja.
Da hatten wir einen Sterbefall. Es war eine Familie, da hat sich vor 2-3 Jahren hat sich da die Tochter suizidiert. Die war, glaube ich, erst 14 oder 15, also im jugendlichen Alter. Und dann aktuell eben, 1-2 Jahre später, hat sich dann auch noch der Sohn suizidiert. Also beide Kinder dieser Eltern haben sich suizidiert. Und wir als Bestatter dann eben im Gespräch mit der Familie, um das alles zu organisieren, zu regeln und zu planen letztendlich, wir sind da dann auch an der Grenze und überfordert. Weil, weißt du, es gibt manchmal Fälle, da gibt's auch nichts mehr zu sagen. Da kannst du auch keinen Trost durch Worte spenden. Da kannst du vielleicht nur eine Umarmung geben oder einfach nur da sein und zuhören. Oder ja, weißt du, weil was will man da noch sagen?
Ja.
Das ist einfach, für diese Eltern ist es irgendwie beendet alles.
Ich glaube, das ist auch meine Art von Überforderung. Also jetzt nicht irgendwas Schlimmes zu sehen oder so, da ist gefühlt alles schon einmal vorgekommen und damit kann man, glaube ich, ganz gut umgehen, oder ich persönlich. Aber das, was du gerade gesagt hast, wenn man eigentlich, man will ja helfen und du bist dann aber so hilflos und fragst dich, ja, wie kann ich jetzt helfen, und checkst dann so, man macht's jetzt auch nicht besser irgendwie.
Genau.
Weißt du, was ich meine? Ja, oder, keine Ahnung, ich habe mal ein Kind abgeholt, das hatte Leukämie, das war, glaube ich, 7 oder 8, und dann waren wir da zu Hause bei der Familie und da wusste ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ja. Wir haben da halt einfach das so gemacht, ich habe alles erklärt, habe das so entspannt und ruhig wie möglich gemacht, aber habe mich dann die ganze Zeit auch gefragt, so, ja, was könntest du jetzt noch machen, um denen zu helfen? Und es gab nichts. Und das hat sich irgendwie so, ja, ich habe mich da schon auch ein bisschen hilflos gefühlt, weil ich mir gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich es nicht besser hinbekomme, aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht.
Aber, also guter Punkt, da will ich aber trotzdem mal kurz einhaken, weil jetzt, wenn wir das mal kurz analysieren wollen, sprechen wir ja gerade über ein ganz, ganz kleines Problem nur. Und zwar, wir stehen in einer Situation, wo wir als Problem haben, dass wir nicht die richtigen Worte finden. Ich meine, das ist ein relativ kleines Problem, ne?
Ja.
Lustigerweise, das beinhaltet ja, dass wir beide schon einen Schutzmechanismus um uns herum aufgebaut haben, dass zum Beispiel der Tod eines 8-jährigen Kindes für uns psychisch kein Problem darstellt. Oder die Situation, dass sich von einem Elternpaar 2 Kinder im jugendlichen Alter suizidieren, stellt für uns persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Problem dar, weil ich ja diesen Beruf aus Profession mache.
Genau.
Und ich konnte das alles um mich herum aufbauen. Ich bringe mal ein anderes Beispiel. 2 Mitarbeiter von uns hatten vor einem Jahr eine Abholung etwas weiter weg und mussten da auf der Autobahn hinfahren, mit dem Bestattungswagen logischerweise, und kamen an einen Verkehrsunfall, wo 2 Fahrzeuge frontal ineinander gefahren sind. Ja, waren dort sozusagen Ersthelfer und haben die Fahrerin betreut, deren Beine komplett abgeklemmt waren. Also die waren abgetrennt durch die Leitplanke oder ich weiß jetzt nicht was, halt durch Blech, sage ich mal. Und die hat aber noch gelebt. Und der Mitarbeiter oder die beiden, die haben dann wirklich ihre Hand gehalten, bis dann die Feuerwehr kam und die rausgeschnitten haben. Und dann war es aber auch vorbei, weil es waren halt die Arterien an den Beinen, Oberschenkeln. Genau. Also, und ich glaube, das wäre eine Situation, die würde mich psychisch überfordern. Damit könnte ich erstmal nicht umgehen und müsste auch einen Mechanismus finden, wie ich das einsortieren kann. Genau.
Das ist aber auch was anderes, weil da ist es, wie gesagt, da sind wir noch nicht auf unserer professionellen Seite, weil da ist das Leben noch da.
Mhm. Ja. Das ist auch immer das, wo ich tatsächlich früher die meiste Angst vor hatte im Bereich so Tod, ne? Also ich hatte, wie gesagt, noch nie Leichen gesehen, hatte aber immer mehr Angst vor diesem, genau diesem Bild, genau was du gerade beschrieben hast, schwerer Verkehrsunfall, da ist jemand erstens schwer verletzt, was bedeutet, ich habe noch eine Verantwortlichkeit, ich kann noch irgendwas kaputt machen. Ja. Klar, wir sind auch ausgebildet in Erster Hilfe und sowas, aber manchmal kann man einfach nicht mehr mit den eigenen Mitteln irgendwas machen. Ja. Mhm. Gott sei Dank ist meistens nämlich RTW oder NAF, also die Rettungswagenkräfte oder die Notärzte sind meistens früher vor Ort als wir, als Polizei, aber gerade auf der Autobahn eben nicht. Der Weg ist weiter und ich habe auch auf der Autobahn tatsächlich Dienst verrichtet und hatte genau solche Situationen, wie du gerade geschildert hast, selber auch schon. Ne? Man kommt dahin mitten in der Nacht, da steht halt das Fahrzeug komplett zerstört und die Person da drin lebt noch, aber man sieht schon aus Erfahrung heraus, ist nichts mehr oder auch schon mal die Situation gehabt, VUX nennt man das bei uns immer. Also ein Verkehrsunfall.
Polizei mit den Abkürzungen immer.
Ja, da, genau, das ist. Deswegen, zumindest habe ich gelernt, die direkt danach schon wieder zu erklären. Also Verkehrsunfall Exitus. Wenn man schon dahin fährt und man sieht, okay, die Person lebt ja noch, warum wurde hier ein VUX durchgegeben? Und man kommt dahin, man macht ja erstmal Fotos, man lässt die Rettungskräfte, die Feuerwehr arbeiten und der Notarzt kommt schon auf einen zu, während man da an der Unfallstelle dann ankommt und macht schon hier diese typische Bewegung, Hand hier am Hals, ne? So kommt auf uns zu oder schüttelt schon so mit dem Kopf. Man hört die aber im Hintergrund noch schreien beispielsweise.
Oh, Scheiße.
So helft mir doch. Und man weiß schon, ja okay, die ist leider so verletzt, dass eigentlich nur noch genau, was du gerade gesagt hast, dass das alles abgeklemmt wird durch den Aufprall, dass das alles so eng zusammengedrückt ist, das hält überhaupt noch irgendwas zusammen.
Genau.
Aber sobald die da rausgeschnitten wird, die Person, wird es wahrscheinlich so viel Blutverlust geben. Und das kann man auch nicht verhindern in irgendeiner Weise. Und da hatte ich immer große Angst vor. Aber auch das ist etwas, woran man, ich will nicht sagen, woran man sich gewöhnen kann, aber wo man lernt, mit umzugehen. Und da hat mir diese Professionalität darin immer geholfen. Und zu dem, was du vorher noch sagtest, ist mir gerade mal eingefallen, auch ein gutes Beispiel. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, das gebe ich auch immer meinen Studierenden weiter, weil wir uns ja auch in Fächern im Studium wie Ethik oder verschiedenen anderen Bereichen so mit Trauerbewältigung, also auch in verschiedenen Kulturen beschäftigen. Und auch das Überbringen einer Todesnachricht ist sehr wichtig. Und dass man manchmal auch gar keine Worte finden kann, das stimmt. Aber das bedarf es auch manchmal gar nicht. Das heißt, manchmal muss man einfach lernen, diese Stille auszuhalten. Ja. Und vielleicht hilft das denjenigen aber doch. Man denkt selber, man möchte ja irgendwas sagen. Man ist auch als Mensch darauf gepolt, tröstende Worte zu finden und aktiv zu werden. Aber dieses Passive einfach nur mit aushalten, mit den Personen zusammen, bringt manchmal viel mehr. Und ich habe dann ein richtig gutes Beispiel. Da war ich mit einer guten Kollegin damals, ein Sterbefall, etwas älterer Herr, der verstorben ist in der Wohnung in der gemeinsamen. Das war pensioniertes Lehrerehepaar, glaube ich. Und er wurde dann im Badezimmer gefunden, liegend von ihr. Sie hat sich noch tierische Vorwürfe gemacht, weil er irgendwie gesagt hat, ich gehe schon mal ins Bett. Und sie sagt, ja, ich möchte aber noch irgendwie Karneval gucken oder sowas im Fernsehen. Geh du schon mal hoch. Geht dann nach einer Stunde hoch und hat ihn dann gefunden und dachte sich, wäre ich mit hochgegangen, dann hätte ich es vielleicht verhindern können, dann hätte ich früher jemanden rufen können. Aber im Endeffekt war es wahrscheinlich ein Herzinfarkt. Das heißt, sofort tot, da hätte niemand mehr was machen können, großartig. Ne?
Ja.
Und die hat sich natürlich Vorwürfe gemacht, die war aber sehr gefasst insgesamt. Und da möchte man natürlich auch hingehen und unterstützen aufgrund dieses Bildes, was sich da halt aufgetan hat im Badezimmer. Es war jetzt auch nicht so schön, also viel Blut und so.
Ja.
Und dann ist es von unserer Seite ja auch Usus, dass wir zum Beispiel Seelsorger mit hinzuziehen. Mhm. Wenn wir merken, okay, das ist sehr, sehr hart gerade, da ist vielleicht eine Person, die ist auch körperlich nicht mehr so in der besten Verfassung. Wir rufen Seelsorger dazu. Das war irgendwann nachts, der Seelsorger kam da an, völlig zerzaust und hat sich dann da hingesetzt und war meiner Meinung nach total fehl am Platze, aber trotzdem halt mit dazugeholt. Und er hat sich da hingesetzt. Wir hatten vorher mit der Frau so ein bisschen geredet, aber nur so das Oberflächliche, also nur quasi so dieses Technische, den Ablauf. Der Seelsorger setzt sich da hin und fängt an, irgendwas zu.
Es war besser so.
Ja, also wirklich so, ja, da sind wir nun. Ja, also, ja, meine Schwiegermutter, die ist ja auch letztens gestorben. Was? Aber das finde ich, also das war eigentlich gar nicht so schlimm.
Ich stell's mir gerade vor wie im
Sie
Film.
Selber, ha, ha, ha,
ne? Genau, ja. Also wirklich, und haben Sie übrigens ein Bier noch für mich?
Ja, wirklich so, also das hätte noch
hätte noch gefehlt.
Digga, hat er seine, ja, genau, hat er seine Seelsorger-Ausbildung im Lotto gewonnen.
Rausgehauen hätte. Also, und wirklich, die guckte uns nur an, die hat mit dem gar nicht gesprochen, die guckte uns nur an, so nach dem Motto, was will der Typ hier?
Was will der?
Ja. Und dann habe ich halt auch nur gesagt, so, ja, das ist hier der Seelsorger, ne, der ist jetzt extra hier hingekommen. Und sie guckt wirklich, sie guckt ihn an, guckt mich an, sagen sie dem, der soll abhauen.
Ja.
Und dann sage ich so, sie sollen abhauen. Wir saßen alle nebeneinander, ne. Und er sagt so, ja, aber jetzt bin ich ja schon hier hingefahren, das ist ja auch gut und besser. Und sie guckt mich wieder an und sagt so, nee. Wenn er das nicht verstehen sollte, sagen sie ihm noch mal deutlich, der soll sich hier verpissen. Krass. Und ich guck ihn nur so an, ne? So. Also, ich glaube, sie werden hier nicht mehr benötigt, ne? Und er sagt dann so, ja, na gut, dann gehe ich jetzt halt, aber so ein bisschen, ne? Also eigentlich wollte er nicht gehen, dann ist er gegangen. Mhm. Und dann haben wir da hinterher noch gesessen, vielleicht so anderthalb, zwei Stunden, ohne dass wir irgendwas gesagt haben, auf die Kriminalpolizei eben gewartet in dem Fall. Ja. Also haben dann wirklich nur zwei Stunden schweigend gesessen und die hat uns dann hinterher noch eine Karte geschrieben und auf die Wache gebracht, die Dame, irgendwie so eine Woche später, mit so einem Gutschein irgendwie für Eis essen und wie unglaublich nett das gewesen ist und wie toll, dass wir da einfach ihr Gesellschaft geleistet haben und nicht blöd rumgelabert haben, weil was will die uns erzählen, ne? Die war gebildet, die war intelligent, die Frau, die wusste ganz genau, was das für eine Situation war, konnte auch damit umgehen. Aber die hat es schlimmer gefunden, da alleine zu sitzen. Und die wollte einfach nur jemanden, der ihr Gesellschaft leistet. Und sie meinte, man hätte ihr nicht besser helfen können, als wie wir das da gemacht haben, ohne dass wir irgendwas gesagt haben. Ne? Mhm. Und da merke ich dann auch schon wieder, das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich mir dachte, okay, man kann Leuten auch anders helfen. Man muss nicht immer dahin und versuchen, ne, diese tröstenden Worte zu finden, weil das sind Situationen, da kann man nicht trösten. Und manchmal ist es auch gut, einfach zu akzeptieren. Man muss nicht immer überall das Positivste rausholen und sagen, aber das ist doch gar nicht so schlimm und sieh das doch mal von der anderen Perspektive. Nein, manchmal muss man einfach nur akzeptieren, dass etwas endlich ist, das Leben endlich ist und manche Sachen einfach passieren, zum Leben der Tod dazugehört. Und dann muss man quasi durch das Akzeptieren und Annehmen einfach irgendwann diesen Heilungsprozess vielleicht anstoßen. Aber man muss da nicht aktiv immer gegengehen, sondern das passiert auch manchmal bei jedem von anders, aber manchmal von alleine.
Ja. Nee, bin ich voll bei dir. Also und da ziehe ich auf jeden Fall auch immer wieder so ein Learning raus. Also jetzt werden wir über dieses Thema sprechen, weil ich glaube, man ist schon auch irgendwie von Grund auf so gepolt, wie du es vorhin so schön gesagt hast, dass man helfen will, man will irgendwie was sagen und jeder hat in sich auch so einen intrinsischen Wunsch, dass doch bitte alles wieder irgendwie in Ordnung kommt. Aber wie du sagst, es gibt Situationen, da wird es nie mehr so sein. Und dieses Learning, was ich jetzt gerade angesprochen habe, dass man halt sagt, gut, ich bleib einfach mal da, ich halte das aus, nichts zu sagen, das muss man sich immer wieder auch so vor Augen führen, weil das ist oftmals gar nicht so easy, ne?
Stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Krass.
Wann habt ihr denn eigentlich, um mal noch mal den Bogen zu spannen zum Anfang, weil ihr jetzt gerade sagtet, also Louis sagte auch, ne, sehr früh schon angefangen, früher als die meisten wahrscheinlich. Mhm. Und du sagtest, du, Johannes, du hast die Firma geerbt. Hast du auch so früh angefangen damals? Oder wann hast du die geerbt? Und Louis, wann das denn genau war, wann du angefangen hast dann damit? Beziehungsweise auch so die ersten Anknüpfpunkte gehabt hast. Weil ich kann mir vorstellen, wenn der Vater ein Bestattungsunternehmen hat, dann kann es ja sein, dass man mit einem Jahr schon daneben irgendwie sitzt, während da einbalsamiert wird. Kann aber auch sein, dass man damit überhaupt nichts zu tun haben möchte. Nee. Ne? Also
das geht Louis ja mit dem, genau, mit dem Maxi-Cosi im Leichenwagen durch die Gegend gefahren.
Genau. Nee, ganz so was. Da, glaub ich, nicht.
Also bei mir war es so, ich habe die Firma 1998 vom Opa geerbt. Und da war ich 18. Mhm. Eigentlich hatte ich das gar nicht vor. Ich wollte eigentlich Musik studieren. Trompete oder E-Bass oder irgendwie sowas. Dazu kam es aber nicht, weil der Opa in die Quere kam mit der Firma. Aber das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Also und dann bin ich da so Autodidakt reingerutscht. Der Opa hat mir das so ein bisschen beigebracht. Und ich habe dann damals ja auch in London die Ausbildung zum Thanatologen gemacht. Also auch das, was der Louis letztendlich jetzt vor ein, zwei Jahren gemacht hat, wo es darum geht, dass man Verstorbene einbalsamiert, also mit Formaldehyd oder eben auch, was spannend ist, verunfallte Personen oder auch, wenn es ein Suizid war, die wieder zu rekonstruieren oder auch wiederherzustellen. Ja? Mhm. Weil wir hatten den Fokus schon immer ganz stark bei uns in der Firma auf die offene Abschiednahme. Also, dass die Familie einfach nochmal am Sarg zusammenkommen kann, um sich von Vater oder Mutter zu verabschieden. Das habe ich irgendwie damals auch mit meinen blauäugigen 18 Jahren immer als essentiell wichtig empfunden. Und ich glaube, mir kam so ein bisschen zugute, dass ich diesen Job nicht gelernt habe und dass ich auch nie die Generation vor mir, also sprich Vater oder Mutter, so im Nacken sitzen hatte, die hätte sagen können, ja Mensch, das musst du so machen und das darfst du so nicht machen, sondern ich konnte immer so Try and Error herausfinden, was ist richtig, was ist falsch. Ich habe auch viele Fehler gemacht, alles mitgenommen, was geht. Aber deswegen konnte ich dieses Thema und meine Firma halt auch dahin entwickeln, dass wir bei Burger mit den Angehörigen und mit der Thematik an sich ganz natürlich umgehen. Ich erzähle gerne so als Beispiel, ne? Stell dir vor, du bist in der Stadt in der Fußgängerzone unterwegs im Sommer und neben dir läuft ein kleines Mädchen, stolpert und fällt hin und schlägt sich das Knie auf. Ja, dann musst du als Mensch keinen Kurs belegt haben, um diesem kleinen Mädchen irgendwie zu helfen. Also wenn jetzt Mutter oder Vater halt gerade nicht mit dabei ist, ja. Sondern man würde da aus sich heraus hingehen, dem Mädchen aufhelfen und sagen, oh, schau, warte, ich blase mal am Knie und geht's wieder und schau, wir organisieren jetzt ein Pflaster und dann wird es irgendwie wieder. Also man würde da versuchen zu helfen, ohne es gelernt zu haben. Und diesen Ansatz, das ist eigentlich unsere Philosophie in Kurzform und ganz schmal ausgedrückt. Wir machen es einfach aus uns heraus, wie wir denken, dass es richtig ist. Und das haben wir, glaube ich, seit vielen Jahren also richtig hinbekommen. Ja. Und also, ja, übergebe ich mal an den Luis. Du bist dann im Endeffekt auch mit plus minus 18. Nee, das stimmt nicht. Erzähl selbst.
Nee, das stimmt überhaupt
nicht. Stimmt gar nicht, ne?
Hier. Nein,
Vater wieder Quatsch erzählt.
Viel Infos hier.
Ist ja jetzt gerade noch 18. Also.
Ja, ja. Nee, ich bin da, ich weiß nicht, also das erste Mal einen Verstorbenen gesehen, da war ich sehr, sehr jung in der Grundschule, glaube ich. Habe ich letztens auch erst ein Video drüber gemacht, tatsächlich.
Stimmt, das war das, wo du neben dem Sarg stehst mit der Urne und die so hochhältst. Das können wir nicht mehr auf Instagram zuspielen.
Nee. Ich habe die Situation, wo du gesagt hast, ja, du kannst dich da auch noch dran erinnern, mit dem älteren Herr im grünen Anzug.
Ich weiß, dieses Video, aber in dem Video ist das Bild, wo du als kleiner... Ja,
aber das hat nichts mit der Situation zu tun.
Ah, okay, aber das Foto finde ich lustig.
Ja, aber das war dann schon beruflich quasi jetzt...
Nö, nein, in der Grundschule also jetzt noch nicht.
Nee. Nein, ich meine nicht von dir beruflich, aber jetzt von eurem Bestattungsunternehmen.
Ja, ja, da war er halt nachmittags mit da, nach der Schule oder ja. Irgendwie so. Ja, ja, genau.
Ja, und da habe ich halt das erste Mal den Verstorbenen gesehen und dann bin ich da so langsam mit reingerutscht. Ich weiß noch oft dabei, ich habe das Telefon früher angenommen, weißt du das noch?
Ja, ja.
Ich wusste, deshalb frage ich mich, warum ihr das erlaubt habt, weil ich hatte ja voll die piepste Stimme genau. Damals noch.
Hast du so, stell dir vor, hast einen Sterbefall, Oma gestorben, rufst du beim Bestatter an, geht so ein Sechsjähriger hin.
Sehr seriös. Burger?
Ja, genau.
Nee, aber jetzt, also jetzt mal wirklich, ich kann mich
erinnern, ja.
Das war dann, müsste dann so vierte oder fünfte Klasse gewesen sein, glaube ich. Da gibt es auch noch so Bilder, wie ich am Schreibtisch.
Ne?
Ja, genau. Da sitze ich am Schreibtisch und habe so das Telefon angenommen. Und das Ding ist, ich hatte ja keinen Plan. Das heißt, ich habe halt zu jedem gesagt: Ja, kleinen Moment, ich verbinde sie. Also, das hat nicht wirklich was gebracht. Aber dann, also so hatte ich da irgendwie schon immer meinen Gefallen gefunden. Und das mit dem Minijob habe ich ja dann vorhin erzählt. Das ist dann irgendwie mit der Zeit dann mehr geworden. Aber ja, ich habe das halt schon ganz früh mitbekommen. Ich weiß noch, eine Situation: Da wurde mal einer in Fürth, wurde da einer umgebracht. Und also so ganz heftige Geschichte und irgendwie die Hände wurden abgeschnitten, glaube ich. Und dann saß ich da halt wieder mal mit dabei in der Firma und dann haben die anderen da so drüber gesprochen. Und ja, deswegen war ich sowas dann schon gewohnt. Also
er klaut gerade meine Geschichte, die ich in der Folge, die wir jetzt mit dir dann machen wollen, erzählen wollte.
Echt?
Ja, danke, Louis.
Aber bin ich immer noch drauf gespannt.
Du bist gespannt, okay. Und wenn ich sie dann präsentieren werde, dann tu bitte erstaunt und lass sie dir bis zum Ende erzählen.
Auf jeden Fall, habe
ich noch nie gehört. In Fürth ist sowas passiert?
Du hättest mir das Skript da mal zeigen können hier.
Welches Skript?
Ja, genau. Ja, nee, von daher war das relativ früh schon.
Aber schön, wie du es erzählst, weil das drückt, glaube ich, ganz gut aus, wie wir von Grund auf bei Burger diese Thematik auch irgendwie sehen. Also,
ja,
man stellt sich vor, der Sechsjährige geht ans Telefon, klingt jetzt irgendwie witzig hier im Podcast, ne? Aber das hat damals auch funktioniert. Es war auch nicht so schlimm. Also, ja, oder war es der 8 vielleicht, aber einfach so nach dem Motto, es ist ganz normal, ans Telefon zu gehen. Dann sagt der andere, es ist jemand gestorben und dann reagiert man entsprechend. Lustigerweise, während ich das gerade so erzähle, muss ich dann denken, wir sind ja inzwischen sehr groß geworden. Wir betreuen um die 700 Familien, um die 700 Sterbefälle pro Jahr und haben 25 Mitarbeiter im Team. Bei uns ist alles durchstrukturiert. Es gibt für alles Checklisten und überall ist alles schriftlich hinterlegt, wie die Abläufe definiert sind. Und es gibt auch eine Checkliste, was man alles abfragen muss und wie man reagiert, wenn man am Telefon einen Trauerfall entgegennimmt. Warum haben wir das gemacht? Weil halt einfach neue Azubis und neue Mitarbeiter zukommen, die dann da eine gewisse Unsicherheit haben, was auch verständlich ist, ne? Aber ich sag nur, also für das, was wir eigentlich im Ursprung aus uns heraus selbst gemacht haben, so nach dem Motto, ja, dann klär einfach ab, wer gestorben ist und sag ein paar Worte, die passend sind und notier dir noch eine Rückrufnummer und dann kriegen wir das alles hin. Daraus, aus diesem Grundgedanken, ist so ein Riesenkonstrukt geworden mit einer Checkliste, was man alles abfragen muss, dass es dann mit unserer Software auch wieder übereinstimmt und was weiß ich was nicht alles. Also, ich will damit sagen, manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man sich von Zeit zu Zeit auch so ein bisschen hinterfragt, um zu sagen, sind wir noch am Puls des Themas oder?
Zum Beispiel, was ich mir auch gefragt habe, sagst du immer mein herzliches Beileid dazu? Oder wie hast du das früher bei Abholungen gemacht, wenn man sagt, ja, grüß Gott, Bestattung in Burger, Kollege so und so, mein herzliches Beileid? Weil das frage ich mich immer. Ich sag das. Ja, ab und zu auch irgendwie nicht.
Also ich sage es, wenn ich das Gefühl habe, es passt. Nee, sagen wir so, in den meisten Situationen sage ich es einfach, ähnlich wie wenn du auf einen Geburtstag kommst und siehst das Geburtstagskind. Wenn du sagst, alles Gute zum Geburtstag, hast du nichts verkehrt gemacht, du hast die Form gewahrt. Ja? Ja. Und wenn du als Bestatter in eine Familie kommst und die Oma liegt gerade noch am Sofa und wir holen die dann ab und man sagt so in die Runde, ich mache dann meistens so, dass ich sage, ich darf Ihnen allen mein herzliches Beileid ausdrücken. Ja. Und auch wenn einer mit dabei ist, der dann denkt, naja, was sagt denn jetzt, der kennt uns ja gar nicht, das ist mir egal, weil ich habe auch keinen Fehler gemacht. Ja? Weil wir als Bestatter, wir stehen natürlich immer im Fokus der Familie, im Fokus der Trauernden. Und es gibt viele Trauernde, die suchen tatsächlich dann wie so einen Schuldigen. Und die reagieren dann aggressiv teilweise oder sind super kritisch, ja, und sind richtige Haarspalter. Ja, also wo du dann quasi einen Fehler machst, der aber gar keiner war. Und deswegen versuche ich da auch die Form zu wahren. Ja.
Und machst du es bei der Sterbefallannahme am Telefon? Aber wenn jetzt jemand sagt, ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich, lustigerweise, ich bin seit 3 Jahren da und ich habe noch nie einen Sterbefall angenommen. Weil ich aber, ich muss dazu sagen, ich gehe auch nicht ans Telefon, weil ich tatsächlich den ganzen Tag nur Verstorbene versorge. Da ist der Telefon eher nicht so dabei. Aber wenn du jetzt einen Sterbefall annimmst, sagt so, ja, grüß Gott, Meier hier, die Mutter ist gestorben, wir würden das gerne über sie abwickeln.
Ja, sag ich immer, darf ich erstmal mein Beileid ausdrücken?
Erstmal Beileid ausdrücken, ja. Und dann fängst du auch.
Das sage ich immer. Ja, vielleicht sage ich das auch deswegen, weil ich da Zeit gewinne, um mir Stift und Zettel zu holen. Nein, Spaß, das soll das jetzt gar nicht schmälern. Ne? Und ich will an der Stelle, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, auch mal betonen, wir lachen hier, ne, und sitzen hier in gemütlicher Runde zusammen. Das Thema ist eigentlich ein trauriges Thema, aber ich will an der Stelle betonen, dass wir nie über Trauernde oder über die Trauer an sich lachen, sondern wir drücken mit unserer Art einfach nur aus, dass man mit einer Trauer normal umgehen sollte. Wir betonen es tatsächlich, weil auch da gibt es eben Leute, die sagen, ja, das gibt's ja nicht, ihr könnt auch nicht so einen Podcast machen über so ein krasses Thema und dann sitzt ihr da und lacht. Ne? Ach, Tobi, was ich ganz kurz als Zwischenfrage einwerfen möchte, darf ich an der Stelle ganz kurz Werbung für unseren Podcast machen?
Aber
weil wir wollen natürlich auch, dass deine Hörer unseren Podcast vielleicht anhören, wo ja jetzt dann demnächst auch bald eine Folge kommt. Und zwar geht mal rüber auf eure Download-Plattform, wo ihr eben hört, oder auf Spotify und Co. Unser Podcast heißt Um Leben und Tod. Und da geht es tatsächlich immer um Leben und Tod. Luis und ich, wir unterhalten uns über aktuelle Themen, was bei uns, bei Burger gerade so abgeht, oder auch um manch krasse Fälle, wo auch ein bisschen Crime mit im Spiel ist. Also wer Lust hat, hört da gerne mal rein.
Kann ich auch persönlich absolut empfehlen. Also ich habe ja auch schon in die ein oder andere Folge da reingehört. Ah. Und vor allen Dingen finde ich sehr spannend, dass ihr da auch mal verschiedene Perspektiven zu Arten von Bestattungen vorgestellt habt. Also jetzt eine der letzten Folgen, da ging es ja um die Edelsteine. Mhm. Also, dass man aus, ich weiß jetzt nicht, wie man das korrekt nennt, aus den Überresten
Asche des Verstorbenen. Oder Haare, genau.
Asche, ja genau, Haare, dass man daraus einen Edelstein formen lassen kann,
ja,
oder erstellen lassen kann, den man dann auch so sein Leben lang mit sich noch herumtragen kann. Solche Sachen, die man vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wo die meisten einfach nur kennen, Erdbestattung, ganz normal, ne?
Ganz genau.
Oder vielleicht Urne, gibt's ja auch, glaube ich, könnt ihr noch was zu sagen, viel häufiger mittlerweile.
Ja,
früher,
ja,
gab's das, glaube ich, eher seltener, zumindest hier bei uns in Deutschland. Und mittlerweile gibt's ja auch sehr viel so Feuerbestattungen, wo dann hinterher vielleicht noch eine Urne dazukommt. Und es gibt ja hier auch andere Regelungen als vielleicht in anderen Ländern, wo die immer dann schön auf dem Kaminsims noch steht, die Oma oder so,
genau,
in der Urne. aber sehr, sehr viele sehr spannende Themen auf jeden Fall und einfach sehr persönlich, also dass man von euch auch irgendwie viel mitbekommt. Deswegen finde ich das einen total coolen Ansatz und das ist sehr einzigartig. Das hatte ich ja auch vorhin schon mal gesagt,
ja,
das gibt es so nicht noch einmal. Nicht,
nee. Also es gibt tatsächlich ein paar andere Bestatter, die auch einen Podcast machen, aber das ist, glaube ich, eher so, ja, wir müssen jetzt auch mal einen Podcast machen und dann erzählen wir unsere vier Themen oder 10 Themen. Und dann kommt da irgendwie nichts mehr. Gut, ich muss zugeben, es ist auch nicht so easy. Ich weiß nicht, wie oft du veröffentlichst, aber wir schauen, dass wir alle 14 Tage eine Folge veröffentlichen und das ist tatsächlich nicht so einfach, ja. Ich weiß ja, auch,
das Thema will ich bei mir gar nicht ansprechen.
Okay.
Das war nämlich das, was ich vorhin angesprochen habe mit den negativen Kommentaren. Das ignoriere ich einfach weg, ja, wenn ich veröffentliche.
Okay, dann das sprechen wir da an der Stelle nicht weiter drüber. Aber was ich war dankbar, Louis, als wir jetzt vor ein paar Wochen in Österreich waren bei dieser Firma Mevisto, wo wir diese Edelsteinbestattung eben recherchiert haben und dann auch einen Podcast damit gemacht haben. Weil es hat uns wieder gerettet für 14 Tage. Was mich bei dieser Folge geärgert hat, wir hatten ja den Podcast vor Ort, also live irgendwie mitgemacht. Und die hatten dann so einen Silent Room. Das war ein Raum, der war wirklich so super schallisoliert wie so ein Studio. Aber scheinbar war der zu gut isoliert. Das heißt, die Sequenz, die ich mit der Chefin dort in dem Silent Room aufgenommen habe, die ist von der Soundqualität in der Folge, die ist so richtig scheiße. Hast du es gehört?
Da habe ich tatsächlich auch mal reingehört. Und ich habe mich genau das gefragt, ob ihr da irgendwie ein komisches Mikro hattet.
Nein!
Oder, weil ihr habt das nämlich auch so angekündigt vorher. Ne, ja, wir waren ja in diesem Silent Room. Ich dachte mir so, das ist ja perfekt für die Podcast.
Ja, genau.
Dann kommt der Schnitt und dann dachte ich mir so, okay, hört man da jetzt gar keinen Hall, gar keinen Schall.
Schade.
Also das lief irgendwie daneben. Ich weiß es nicht. Und lustigerweise, diese Mikros, die wir da haben, die haben wir uns neu gekauft. Die sind wirklich Bombe. Also mit denen sind wir total happy. Aber das hat sich irgendwie in diesem Silent Room überhaupt nicht vertragen. Also von daher haben wir wieder eins gelernt. Ja.
Aber das ist es ja auch, Erfahrung, die man macht.
Ja.
Jetzt hattest du ja erzählt oder ihr beide hattet erzählt, dass ihr auch mal irgendwo anders hinfahrt und euch da irgendwelche Sachen anguckt, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Firma Mevisto mit den Edelsteinen. Mhm. Aber Thanatologe hattest du vorhin gesagt, das war das, was du in London gelernt hattest und dass Louis das selber auch als Ausbildung oder Fortbildung, hattest du es genannt, auch noch mitgemacht hast. Da geht es dann auch um so die Ästhetik, das Einbalsamieren und das Vorbereiten aber auch dieses ganzen Prozesses, so wie ich das verstanden habe. Wie sieht denn grundsätzlich, wir hatten ja schon ein paar Sachen jetzt, zum Beispiel auch Telefonate annehmen, dann hattest du vorhin schon einmal erwähnt, dass die Verstorbenen auch von zu Hause abgeholt werden müssen. Wie sieht denn bei euch so ein typischer Arbeitsalltag überhaupt aus? Oder gibt es überhaupt einen typischen Arbeitsalltag? Oder ist das wirklich jeden Tag auch was komplett anderes? Das würde mich mal echt total interessieren, wie das so typischerweise eigentlich abläuft.
Also bei uns beiden ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich, Vater.
Nee, definitiv. Also, auch weil wir ja in Teams arbeiten und so.
Ja, 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 klar. Also bei mir ist es ist immer anders, aber die Grundbausteine sind gleich. Also kann losgehen mit 3 Versorgungen direkt in der Früh um 8 Uhr. Das heißt, 3 Verstorbene werden dann von mir versorgt, die man am Vortag abgeholt hat. Und dann geht's vielleicht weiter mit einer Abholung. Das heißt, ich ziehe mich dann um aus meiner OP-Kleidung und fahre dann nach Hause zur Familie und hole den Verstorbenen ab mit einem Kollegen. Dann kann es weitergehen.
Ach klar, das muss man auch immer zu zweit machen.
Ja, ja, also, genau.
Schwer, ne?
Ja. Ja, sicher. Alleine abholen wäre ein bisschen ungünstig. Dann könnte es weitergehen mit einen Sarg auf den Friedhof überführen oder einen Abschied vorbereiten. Also teilweise auch Sachen hindekorieren. Das ist sehr unterschiedlich, aber die Bausteine, die wiederholen sich alle. Natürlich auch in abgewandelter Form, aber im Prinzip, ja, immer das Gleiche ist falsch. Aber ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, die Bausteine, die wiederholen sich immer in abgewandelter Form. Und einbalsamieren ist dann quasi den Verstorbenen haltbar machen. Das ist eigentlich der Haupteffekt. Deswegen wurde es erfunden ganz ursprünglich. Das kommt ja noch von ganz, ganz früher. Ist auch vorgeschrieben tatsächlich, wenn ein Verstorbener über die Landesgrenze hinaus transportiert wird, dann muss die verstorbene Person konserviert, also haltbar gemacht sein. Dann eben durch diese Einbalsamierung. Wir nutzen es eigentlich hauptsächlich aus dem kosmetischen Aspekt. Also, weil der Verstorbene danach einfach wieder viel natürlicher aussieht, Verfärbungen gehen weg, eingefallene Augen füllen sich wieder, auch Fingerkuppen, Geruch geht auch weg, der Verstorbene riecht da nicht mehr so unangenehm. Wir machen es eigentlich immer, wenn nochmal eine offene Aufbahrung ist, weil es dann einfach für die Familie nochmal angenehmer ist, als wenn jemand nicht einbalsamiert ist. Vom Technischen her setzt man dann am Hals 2 Schnitte und holt sich die Hauptschlagader eben raus mit zwei Haken, das sind so Gefäßhaken, Aneurysmenhaken, und injiziert dann eben eine Flüssigkeit. Formaldehyd ist das auch unter anderem, das macht das haltbar. Und Farbstoffe, Duftstoffe, Puffer, ganz viel anderes Zeug noch, und das hat dann eben diese zauberhafte Wirkung. Also das, kurz zusammengefasst.
Das ist dann quasi das, was die Adern wieder füllt. Also im Prinzip nimmt das den Platz von dem Blut ein vorher.
Genau, richtig. Das heißt, du musst dir das so vorstellen, wenn du das Gefäßsystem vom Menschen hast, dann injiziert man diese Flüssigkeit und ersetzt quasi, also die Flüssigkeit ersetzt das Blut. Und im Gegenzug holt man tatsächlich auch so viel Blut raus, wie geht, dass dann tatsächlich im besten Falle so viel wie möglich Einbalsamierungslösung dann im Körper ist, was dann eben diese haltbar, was den Verstorbenen haltbar macht und halt eben diesen kosmetischen Nebeneffekt hat, wobei das für uns in erster Linie der Haupteffekt ist.
Kennst du diesen Punkt, der einsetzt beim Einbalsamieren, wo man dann irgendwie denkt, der Verstorbene, jetzt schaut er so toll aus, so schön aus?
Nö.
Echt nicht?
Nein, also wenn ich halt fertig bin mit der Einbalsamierung, dann sieht der Verstorbene, dann sind die Verfärbungen weg, das
Also ich hatte diesen Punkt oft. Also ich einbalsamiert habe, und zwar vorher, wenn man denkt.
Aber das ist ein Prozess.
Kein Punkt. Ich weiß, aber du holst den Verstorbenen, sag mal, aus der Kühlung, und dann ist er oft noch irgendwie Flüssigkeit im Mund oder Erbrochenes oder wie auch immer, und er fühlt sich noch nicht clean an, ja? Und dann ist es so ein Prozess des Einbalsamierens, und irgendwann fand ich immer, dann kippt es so ins Positive, wo man merkt, jetzt hat man gar keine Berührungsängste mehr. Jetzt ist er clean, sauber und schaut super aus. Das meine ich.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber da achte ich irgendwie nicht so drauf, dass nicht, dass ich mir dann während der Einbalsamierung denke, jetzt ist dieser Punkt da, sondern das ist dann für mich einfach so, wenn es fertig ist.
Ah, okay.
Also, ja, deswegen. Ja, das ist halt einfach
spannend.
Im Prinzip ist es dann am Schluss noch mehr nur die Hülle
vom Verstorbenen. Ja, das stimmt, ja.
Noch mehr. Das ist dann auch halt aufbereitet oder.
Ja. Und man spürt es ja dann auch, ne? Dann sind die Hände wieder schön gefüllt, das Gewebe ist wieder etwas straffer und gefüllt. Mir geht es manchmal so, wenn ich jemanden die Hand gebe und der hat so eine. Das Gewebe ist so schön gefüllt und die Hände sind prall, sage ich mal, und haben auch so eine rosane Farbe, dann denke ich mir so, oh, das sind aber schön einbalsamierte Hände.
Ja, ja. Deine Hand hat letztens auch so ausgesehen.
Echt?
Ja. Es gibt dann natürlich dann in dem Einbalsamierungsthemenbereich gibt es dann noch, das ist wie eine kleine Wissenschaft, da gibt es dann verschiedene Farbstoffe, und was nimmt man jetzt für den Hautton und was nimmt man jetzt für den Verstorbenen, da passt das
natürlich. Okay, also das ist wirklich wie so im Bereich der Kosmetik ein bisschen, dass man dann selber irgendwie erfahrungsgemäß sagen muss, okay, zu der Hautfarbe passt jetzt eher eine etwas andere Mischung oder irgendwie so.
Es gibt da ein Mittel, das heißt Chromatec Pink, und das hat so einen krassen Farbstoff, dass man das eigentlich nur ganz niedrig dosiert nimmt, wenn dann, und dann auch eher so bei älteren Damen, sage ich mal, die dann noch mal ein bisschen rosige Wangen brauchen oder sowas.
Und so hat meine Hand letztens ausgesehen.
Nee.
Deine Hand hat Vater, hast du wieder ein 20er Index verwendet.
Ja, nee, da hat nach Regal 30 ausgesehen. Nee, das ist, da muss man schon ein bisschen Feingefühl haben, weil man kann das auch verkacken. Also wenn du jetzt zu viel von der einen Flüssigkeit nimmst, die ganz aggressiven Farbstoff hat, die jetzt halt vielleicht zum 20-Jährigen nicht passt, oder zum 20-jährigen Mann, sage ich mal, weil dann viel zu krasser Farbstoff drinnen ist und die Hände sind dann auf einmal komplett rosa, das passt dann einfach nicht. Da muss man schon auch, das muss man schon gelernt haben.
Ah, okay. Das ist total spannend, weil ich habe irgendwie auch immer, wenn ich so an Einbalsamierung gedacht habe, da dachte ich, das hat, also man kennt ja so die letzte Salbung.
Ja,
auch,
das denkt jeder.
Das Pistas oder sowas. Da dachte ich dann so, ja gut, da wird der so ein bisschen eingecremt vielleicht auch oder was, dass die Haut außen dann irgendwie schöner aussieht oder sowas.
Ja, das
also,
denkt jeder.
Das denken alle.
Ja. Okay, dafür habe ich ein Jahr lang Ausbildung gemacht. Der
keine Ahnung hat.
Nee, alles gut.
Total spannend. Alleine dafür zeigt es das jetzt schon, dass diese Sachen, mit denen man ja auch gar nichts zu tun hat, also selbst wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich habe jemanden, der ist verstorben in der Familie, ich kümmere mich drum, das gebe ich weiter an den Bestatter. Mhm. Die kümmern sich dann darum, dass die Person aufgebahrt werden kann, man sich nochmal verabschieden kann, dass man ja die ganzen Sachen, die dazwischen passieren, eigentlich gar nicht so wirklich kennt und nicht weiß, was da jetzt irgendwie großartig passiert. Man ist ja jetzt auch gar nicht dabei. Und das sind ja auch alles Sachen, die normalerweise hinter verschlossenen Türen immer stattgefunden haben. Ne? Ja, also wo man sich so denkt, okay, man gibt den ab und dann kriegt man den wieder und dann ist alles wieder gut, so ungefähr. Gerade diesen Einblick, ich finde, das nimmt auch irgendwie diese Berührungsängste, die viele vielleicht haben in dem Fall. Also wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, was viele auch nicht wissen zum Beispiel, das habe ich letztens, oder irgendjemand hat mich das gefragt, so was kann man denn als Angehöriger machen irgendwie, um dass der Verstorbene noch länger gut aussieht, oder ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Du kommst als Polizist an den Tatort und findest jemanden oder was man, hatte ich jetzt erst gestern oder vorgestern wieder, da war eine ältere Frau gestorben.
Die hast gefunden.
Die wurde im Bad gefunden, genau, und die lag halt auf der Seite. Ja. Und dadurch, dass die auf der Seite lag, war halt die eine Hälfte vom Gesicht komplett blau, weil das Blut halt dahin absinkt und die andere Hälfte nicht. Und dann habe ich mir gedacht, oh Kacke, also wenn man sowas hat, dann quasi direkt umlagern. Und ich habe als die dann bei uns war, habe ich den Kopf direkt wieder gerade gemacht, auf keinen Fall zur Seite liegen lassen und eine Kopfstütze runter, weil dann kann das sein, so, wenn der Tod noch nicht so lange her ist, dass es sich wieder verlagert nämlich.
Und hat
also die Totenflecken kann man noch verlagern. Hat funktioniert. Allein aus dem Grund hat es sich schon gelohnt, weil es ist nicht noch schlimmer geworden. Also das hat dann schon gereicht. Und durch die Einbalsamierung ist das letzte Blau dann auch noch weggegangen.
Cool.
Also sowas kann man dann, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn ihr an den Tatort kommt, aber wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann lagert die Person direkt um. Außer ihr braucht es für den Aufwindbeweis, wie die Person
da lag. Wollte sagen, das dürfen die gar nicht.
Genau.
Wir haben die Mutter mal ins Bett gelegt.
Nein, so nicht.
Tatsächlich gar nicht so selten. Also ich muss auch sagen, dass viele, die wollen zum Beispiel, wenn die dann ihre eigenen, also wir finden die Toten meistens ja nicht als Polizeibeamte, die werden dann von Angehörigen gefunden oder vielleicht auch bei Tötungsdelikten von irgendwelchen Spaziergängern oder sowas, wenn das jetzt draußen stattfindet oder sowas. Und unser größtes Ziel ist natürlich erstmal, gerade jetzt als normaler Streifenpolizist, dass wir da hingehen und dafür sorgen, dass sich gar nichts verändert. Kommt ja hinterher die Kriminalpolizei, die führt die Leichenschau durch. Und dann musste die Person sowieso, nachdem natürlich alles fotografiert wurde, dokumentiert wurde, die Auffindesituation, dann wird die natürlich auch ein bisschen verlagert. Und dann muss man auch sagen, nachdem die fertig sind, kommt eigentlich schon im fliegenden Wechsel meistens das Bestattungsunternehmen und nimmt die mit. Das heißt, da ist gar nicht so viel Diskrepanz irgendwie zwischen.
Zwischen
diesen ganzen Schritten.
Habe ich dann auch gemerkt, als ich es gesagt habe. Aber egal, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, falls ihr mal jemanden habt, der irgendwie aus eurer Familie stirbt und die Polizei ist nicht involviert, dann könnt ihr darauf achten.
Genau, das ist der wichtige Punkt.
Ja.
Aber das finde ich schon wieder, als ich das gerade gesagt hatte, auch nochmal so eine Frage, ist jetzt auch eine persönliche Frage, aber du hattest vorhin zum Beispiel einmal angesprochen, dann ist es noch mehr nur so eine leere Hülle oder wird so wahrgenommen, oder beziehungsweise, da denke ich dann schon wieder so ein bisschen an den religiösen Hintergrund, was das Ganze angeht. Welche Rolle spielt das bei euch? Also seid ihr beide sehr religiös und spielt das eine Rolle in eurer Arbeit? Beziehungsweise spielt das eine Rolle auch, was so die verschiedenen Kunden angeht und die Hinterbliebenen, die ihr so betreut? Weil eigentlich ist das ja so, so stelle ich es mir zumindest vor, dass die Riten und die Art und Weise, wie Bestattungen hier gerade so in Westeuropa und in Deutschland stattfinden, sehr viel zurückgehen auf dieses Religiöse und Kirchliche und mittlerweile vielleicht ja auch langsam viele so ein bisschen davon weggehen wollen irgendwie.
Ja, also ich persönlich bin nicht gläubig, aber ich glaube, das muss man auch nicht, um in unserem Berufsfeld zu arbeiten. Also ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif bestimmt 5 oder 6 oder 7 Leute noch aus unserem Team nennen, die ebenso nicht gläubig sind. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man auch damit einfach zu tun hat. Also es ist natürlich ein Berufsfeld, wo sehr viel Religion mit reinspielt, aber das kann man auch, man kann es ja auch neutral sehen und trotzdem, sag ich mal, eine katholische Trauerfeier betreuen. Auch wenn man jetzt halt sagt, nee, für mich wäre das vielleicht nicht, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, so ist das jetzt mit meiner Meinung.
Ja, als Bestatter erlebt man halt so viele Facetten, auch von Angehörigen, wie was sie glauben, wie sie damit umgehen. Oder manche, die gerade aus dem christlichen Glauben sehr viel Stütze und Hoffnung erfahren und Trost erfahren. Und das lässt man dann halt alles stehen irgendwie. Also man wird da sehr flexibel und sehr neutral.
Ja, neutral. Muss
der auch. Muss man auch irgendwie.
Kannst ja nicht sagen so, nee, ich bin nicht gläubig und nee, das Kreuz, das können sie hier nicht mitbringen.
Ja, ja. Also, wie das für einen selber ist. Also ich würde mich jetzt auch als nicht so gläubig bezeichnen. Ich würde mich eher so als Agnostiker einstufen. Also ich glaube schon, dass es irgendwas gibt. Nennen wir es mal so eine höhere Macht, in welcher Form auch immer die sich äußert. Und ob diese höhere Macht für alles zuständig ist oder auch so diese Schuldfrage bei Leid und Schicksal und so weiter, das sind alles Fragen, die würde ich gar nicht beantworten wollen irgendwie, sondern das ist einfach, wie es ist. Die höhere Macht interessiert sich vielleicht auch gar nicht großartig dafür. Ich glaube eher, dass man sein Schicksal irgendwie selbst in der Hand hat und manchmal hat man Glück und manche haben Pech. Und deswegen bin ich da irgendwie ziemlich entspannt. Aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn jetzt aus meinem näheren Umfeld einer sterben würde, oder? Ich weiß nicht, wie wäre das für dich? Angenommen, ich würde jetzt morgen sterben.
Wie das für mich wäre, aber das hat doch jetzt mit dem Glauben nichts zu tun.
Ja, jetzt kommt meine Frage. Würdest du glauben, dass wir uns irgendwann dann mal wiedersehen? Oder wäre für dich klar, gut, das war's jetzt halt?
Ich glaube, ich würde es hoffen.
Ja. Also schon irgendwie, ne?
So nein, ich würde es hoffen, aber dass ich es hoffe, hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt glaube oder nicht.
Ja.
Und nur weil ich, also angenommen, ich würde glauben, dass wir uns irgendwann wiedersehen, das muss ja auch nichts Religiöses sein. Also, nur
zumindest nichts traditionell christlich-religiöses
oder so. Ja. Also klar, jetzt hat vielleicht der Christen würden sagen, ja, wir sehen uns im Himmel wieder. Und wenn ich sage, wir sehen uns irgendwann wieder, dann muss ich das ja überhaupt nicht auf dem Himmel
sehen. Ja, natürlich. Es ist so ein Grundgedanke.
Jede
Religion ordnet es ja anders ein.
Ich glaube, ich würde es hoffen. Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt mit dieser einen Zuschauerin, die tatsächlich bald sterben wird, mit der habe ich, das ist mir dann irgendwie eingefallen, da habe ich mir gedacht, okay, krass, wenn ich jetzt halt schon mal mit so jemandem zu tun habe, dann kann ich das jetzt auch noch sagen. Ich habe gesagt, ey, pass auf, wenn du jetzt dann wirklich in den nächsten Tagen oder Wochen stirbst und du irgendwie die Möglichkeit hast, warum auch immer, ich glaube da selbst nicht dran, aber kann ja sein, dass es doch so ist, irgendwie ein Zeichen zu geben, mach das bitte. ich bin selber nicht gläubig, wie ich es gerade schon gesagt hatte, aber interessieren tut es mich natürlich trotzdem, wie es weitergeht. Und wenn ich jetzt schon mal mit so einer Person zu tun habe, die auch offen ist, die hat gesagt, so ja, sie weiß selber nicht, was kommt, aber wenn das so ist, dann versucht sie es.
Krass. Okay.
Ich bezweifle, dass da was kommen wird, ne? Aber keine Ahnung.
Könnte es sein, ne? Weiß man nicht.
Ja.
Okay.
Ich weiß es nicht. Sehr witzig, aber total interessant auch die Thematik, weil, also ich sehe das so ähnlich, wie ihr es auch gerade beschrieben habt. Bei mir ist es auch so, ich bin nicht, also ich würde mich jetzt nicht als gläubig bezeichnen, aber ich habe beruflich natürlich auch mit vielen verschiedenen Konfessionen zu tun gehabt, auch was so Trauerfälle angeht und auch jetzt wie dann irgendwelche Todesnachrichten überbracht werden müssen. Und je nachdem, welchen Kulturen man da so gegenübersteht, können das auch, also generell bei Einzelpersonen der gleichen Konfession auch, aber auch wenn das unterschiedliche Kulturen sind, die trauern auch ganz unterschiedlich. Die gehen auch ganz unterschiedlich damit um. Das ist halt so etwas, womit man einfach klarkommen muss, wo man so ein bisschen Fingerspitzengefühl vielleicht entwickeln muss und dann auch einfach lernt, das so stehen zu lassen. Das fand ich eigentlich ganz gut, wie du es gerade sagtest, weil für jeden kann das ja ein bisschen helfen. Ne? Hat man jetzt im Christentum vielleicht diesen Glauben, die kommen jetzt alle in den Himmel, dann ist das vielleicht so ein Trost, dass man sich denkt, das ist ja das, was man oft hört, ja, die sind jetzt an einem besseren Ort. Vielleicht jemand, der lange krank war, dann ist das so eine Rückversicherung für einen selbst, dass es vielleicht auch was Positives haben kann. Und nicht nur was Negatives. Ich persönlich denke mir dann immer, also für die Toten, weil, wie gesagt, ich jetzt auch nicht großartig gläubig bin, für die Toten ist es am wenigsten schlimm. Für die Hinterbliebenen ist es. Und ich denke mir dann auch oft, solche Bestattungen, die werden ja natürlich, soll da auch noch eine gewisse Würde gewahrt werden und so, aber die werden ja eher dazu durchgeführt, dass die Hinterbliebenen mit dieser Trauer vielleicht umgehen können, aber meistens nicht großartig für den Toten selber. Hab mir da auch noch mal, gestern habe ich lustigerweise was gelesen dazu, so in verschiedenen Kulturen, was es da auch noch so gibt, dass zum Beispiel Pharaonen meistens mit ihren Frauen zusammen begraben wurden. Nur die Frauen dann halt, genau, die haben noch gelebt und dann in die Grabkammer eingeschlossen, was natürlich dazu geführt hat, dass die Frauen ein sehr hohes Interesse daran hatten, dass es zu Lebzeiten dem Pharao gut geht und sich um ihn gekümmert haben. Ne? Gutes Konzept, zumindest für den Pharao in dem Fall, für die Frauen jetzt vielleicht nicht ganz so. Aber dass es einen unglaublich differenzierten Umgang mit dem Tod auch in anderen Kulturen gibt. Oder auch zum Beispiel verschiedene Kulturen, wo es so einen Totenkult auch gibt, wo zum Beispiel die einbalsamierten Mumien einmal im Jahr zum Totentag wieder ausgegraben werden. Dann werden die schön sauber gemacht nochmal. Dann kriegen die einen neuen Anzug, den die Familie gekauft hat, angezogen. Dann dürfen die nochmal dann machen die noch mal Fotos mit den Mumien zusammen und das ist für die ein großes Fest und was ganz Tolles. Also solche Sachen gibt's ja auch und wenn man dann sieht, okay, das ist nicht, also das ist was ganz anderes für die, ist das normal, für uns ist das ganz bizarr. Dann sieht man aber auch, dass es ja Möglichkeiten gibt, ganz anders damit umzugehen und das vielleicht sogar auch zu feiern auf eine Art und Weise und nicht nur das Negative. Das ist so das, was ich mir wünschen würde, wenn ich irgendwann mal, dreimal auf Holz geklopft, wenn ich irgendwann mal sterben sollte, wie wir alle sterben müssen, dann würde ich am liebsten dafür sorgen, dass es eine schöne Feier wird, also wo alle nochmal zusammenkommen, sich freuen, es leckeres Essen, leckeres Trinken gibt und nicht irgendwie nur so ein, obwohl ich den eigentlich gerne mag, den typischen Beerdigungskuchen gibt, so einen trockenen und alle irgendwie sich anschweigen. eigentlich mag ich diesen Streuselkuchen.
Das Streuselkuchen sehr gerne, aber
trocknen. Ja. Den kenne ich gar nicht. Aber ich würde mich irgendwie freuen, wenn man das da eher das Leben feiert, anstatt halt den Tod zu betrauert. Auf der anderen Seite, also da habe ich schon viel diskutiert mit auch Leuten, auch mit so meiner Familie mal drüber geredet. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mir dachte, na, eigentlich ist es aber auch scheißegal, was ich möchte. Sondern das ist ja eigentlich für die, die dann noch da trauern wollen. Und eigentlich möchte ich, dass das so abläuft, dass die das bestmögliche Erlebnis und die bestmöglichen Erfahrungen daraus ziehen für sich, anstatt dass ich jetzt das bekomme, was ich möchte. Gibt es denn bei euch auch oft so Wünsche von Menschen, die quasi, oder dass ihr die weitergetragen bekommt, ihr habt ja wahrscheinlich so oft nicht mit denen zu tun, außer das Beispiel, was Luis gerade genannt hat, Menschen, die verstorben sind und im Vorhinein gesagt haben, ich möchte aber unbedingt das, und die anderen Hinterbliebenen sagen, aber ja, nee, das möchte ich aber so nicht.
Okay, ja, also das haben wir schon. Wir haben relativ viele Leute, die einen sogenannten Vorsorgevertrag bei uns abschließen, also zu Lebzeiten halt festlegen, wie sie es mal haben wollen.
Okay.
Und da gebe ich dir recht, da sollte man tatsächlich auch bedenken, was denn für die Familie wichtig ist. Wir haben manche Leute, die sagen, sie wollen eine Feuerbestattung ohne Feier, Urne soll anonym beigesetzt werden, weil ihnen eben das alles egal ist. Und da gehen wir schon nochmal zu bedenken, ja, wollen das denn die Kinder auch oder wollen die nicht nochmal eine kleine Feierlichkeit haben, weil es geht ja nicht nur um einen selbst. Der Fall, dass jemand das dann ganz anders will als die Kinder, das gibt's auch. Solche Leute, die finanzieren das dann vorher auch und sichern das alles ab, weil wir natürlich dann auch nur dann eben sagen können, wir werden das dann seinerzeit so durchführen, wie sie das festgelegt haben. Ne? Also das gibt's schon auch, aber es ist jetzt eher selten, dass es da dann irgendwie Differenzen oder gar auch Streitigkeiten gibt. Also in dem Sinne, ja. Also wir machen das aber schon, weil du jetzt gerade so gesagt hast, du wünschst es dir für dich selber, dass du dann so eine Abschiedsfeier hast, dass die Leute dann feiern und ans Schöne auch noch denken. Das haben wir schon oft, muss ich sagen. Also wir organisieren und planen oft solche Abschiedsfeiern. Mir fällt ein Beispiel ein, das war vor ein paar Jahren, das war im Sommer, da hat man eine Beerdigung organisiert bei uns auf dem örtlichen Friedhof. Und die verstorbene Person, die hat gerne gefeiert. Das war eine lebenslustige Frau, die hat gerne ihren Prosecco getrunken im Freundeskreis. Und Helene Fischer hat sie gerne gehört. Und dann hatten wir als Idee, dass wir auf dem Friedhof so Pavillons aufstellen, Stehtische, schön mit Hussen. Und dann nach der Beerdigung, eben wenn der Sarg abgesenkt ist und der Pfarrer dann auch seinen letzten Segen gesprochen hatte, dass wir da dann gemeinsam anstoßen auf die Verstorbene. Im Hintergrund lief dann Helene Fischer, das hat man organisiert. Und alles mit so ein bisschen Catering. Und das war für die Familie super. Da kam dann auch plötzlich eine ganz andere Stimmung auf. Ne? Vorher war es schon besinnlich und traurig natürlich auch. Aber da wurde dann gefeiert. Und das fand ich persönlich schön. Da finde ich mich auch drin wieder.
Klingt auch schön. Also die Vorstellung alleine schon, definitiv, das Ganze so zu machen.
Ja, ja.
Ich habe noch mal so eine Frage. Das finde ich immer total interessant, wenn ich mal mit verschiedenen Berufsgruppen spreche. Ob es irgendwelche, also ich kenne selber ja auch so ein paar Mythen über zum Beispiel das Thema Bestattung oder Bestatter oder sowas, die sich in den meisten Fällen, wenn ich jetzt als Polizeibeamter Kontakt hatte zu dem Bestattungsunternehmen, nicht bestätigt haben. Aber gibt es so Mythen oder Vorurteile, mit denen ihr immer wieder zu tun habt, wo ihr jetzt sagen würdet, boah, das ist eigentlich überhaupt nicht so und das nervt mich total, dass das immer wieder so gedacht wird? Beispielsweise, ne, die typischen, wurde vorhin schon mal angesprochen, die typischen Bestatter in dem schwarzen Hemd, schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, dürfen nicht lachen, wenn sie da hinkommen.
Ja, das geht ja noch irgendwie. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber was sind denn so die Klassiker? So, ja, die Bestatter, ihr brecht ja eh alle Knochen.
Ja, genau.
Und ach ja, ihr seid ja die Goldzähne dann klauen.
Also das ist ein Thema.
Nein, was heißt ein Thema? Ist jetzt übertrieben, aber sowas hört man oder hat man jetzt nicht mehr. Früher so ab und an gehört. Oder ja, den Sarg, den wir jetzt da gekauft haben, warum ist der so teuer? Den verwendet ihr doch eh 2-3 Mal. Also solche Sachen. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, das ist auch ein bisschen jetzt fast an den Haaren herbeigezogen. Ich wüsste nicht, wann das letzte Mal war. Oder Luis, hast du mit solchen Vorurteilen zu kämpfen?
Nee, ich kenne die Frage, die wird mir auch öfters gestellt und mir fällt immer nichts ein. Ja, du hast gerade alles gesagt.
Okay, dann war das vielleicht früher so. Dann kann ich vielleicht so antworten auf deine Frage. Früher war das öfter, dass die Leute das halt so gedacht haben. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Zeit da auch für uns spricht. Es wird ja viel aufgeklärt. Es gibt viele Fernsehsendungen drüber. Selbst auf TikTok sind manche Bestatter unterwegs. Also da wird ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet. Und ich glaube, diese Vorurteile, die haben sich auch so nach und nach abgebaut irgendwie. Ne?
Also merkt ihr das auch, dass es mittlerweile auch so von eurem Kundenstamm, ich meine, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger dabei auch, Johannes, dass da die Kunden und die Hinterbliebenen, die zu euch kommen, auch offener geworden sind, ja, für andere Arten von Bestattungen.
Voll,
also,
klar.
Weil, wie gesagt, früher, da gab es das ja wahrscheinlich kaum noch, nee, als du das von deinem Großvater übernommen hast. Da sind die wahrscheinlich alle sehr ähnlich abgelaufen, die Bestattungen.
Ja,
und heutzutage,
ja,
gibt es ja sehr viele Alternativen.
Total, aber das wissen die Leute inzwischen auch. Also jetzt, wenn bei uns jemand reinkommt und möchte eine Diamant- oder Edelsteinbestattung haben, das ist für uns, oder das ist nichts Besonderes mehr. Das bieten auch die meisten anderen Bestatterkollegen an, muss man sagen. Ne? Also von daher, ja.
Nee. Gab es denn mal so richtig verrückte Anfragen, was das Ganze anging? Auch vielleicht von welchen im Vorhinein, wo du das gerade sagtest, die wollten das absichern oder sowas? Weil ihr habt ja wahrscheinlich auch einen gewissen gesetzlichen, oder was heißt?
Ja, ja, hat man schon.
Bestimmt,
ja,
ihr habt, wir sind in Deutschland, natürlich gibt es einen gesetzlichen Rahmen für alles.
Ja.
Aber habt ihr da so Freiheiten, in denen ihr euch bewegen könnt? Oder gibt es da so manchmal verrückte Anfragen, wo ihr dann sagt, so, ja, hab ich noch nie drüber nachgedacht, aber warum nicht?
Also natürlich, wir bewegen uns tatsächlich innerhalb dieses Rahmens, müssen wir ja auch und wollen wir auch. Ich hatte mal eine Anfrage, das hatte zwar mit einer Bestattung an sich nichts wirklich was zu tun, aber da war einer, der war in irgendeiner Loge, in irgendeinem Zirkel und die hatten als alten Aufnahmeritus, dass man wie früher halt Blut aus einem Schädel trinkt und Blut war dann halt Wein bei denen entsprechend und hat er mich angefragt, Mensch, du bist doch so ein Totengräber, wenn du mal wieder ein Grab baggerst, kannst du mir nicht einen Schädel mitbringen, weil den würde er dann halt so aufsägen und dann da und so weiter. Also diese Anfrage, das war ein ganz netter Mensch eigentlich, die war tatsächlich, also ein bisschen spaßig ernst gemeint. Ich glaube, der war sich dessen gar nicht bewusst, wie viele Gesetze ich brechen müsste, um ihm diesen Wunsch zu ermöglichen. Grabschändung, Störung der Totenruhe, was weiß ich was noch, hoch und runter. Also danach, ich wäre wahrscheinlich in den Knast gekommen, so ungefähr. Haben wir natürlich nicht gemacht. Also sowas, solche verrückten Anfragen gibt es schon. Aber ansonsten, nee, muss ich sagen, gibt schon extravagante Wünsche, dass jemand sagt, wenn ich mal sterbe, ich will dann diesen pinken Sarg mit den Swarovski-Steinen auf der Urne oben drauf und was weiß ich was alles. Aber das ist für uns alles inzwischen nichts mehr Besonderes, muss man schon so sagen.
Okay.
Ja.
Wo du gerade sagtest, Särge, ich habe diesen super coolen Sarg hier mit Return to Sender. Den hatte, glaube ich, Luis mal vorgestellt, da irgendwie auf Instagram. Den fand ich wirklich unglaublich gut. Das ist genau meine Art von Humor. Was ich auch gerne umsetzen würde. Da wüsste ich schon wieder, da würden wahrscheinlich viele aus meiner Familie, wobei, meine Familie ist da eigentlich auch relativ offen, was solche Sachen angeht. Viele fänden es wahrscheinlich auch sehr lustig und würden sagen, wird zu mir passen, so eine bescheuerte Geschichte. Aber das sind wahrscheinlich auch die Themen, die dann nicht bei allen so gut ankommen. Ne? Wenn schon jemand über ein lustiges, etwas bunteres Hemd sich echauffiert, dann wird es wahrscheinlich bei solchen Särgen nicht anders sein, oder Luis?
Ja, aber das ist auch nur der kleine Teil, wie gesagt. Also das ist der Kommentar mit dem Hemd war jetzt einer von 200 so ungefähr und das ist bei so einem Sarg natürlich auch so.
Okay, ja, das ist ja schon mal gut. Also da merkt man ja schon, dass die Gesellschaft auf jeden Fall offener geworden ist für sowas.
Ja, definitiv.
Ja, mal noch eine letzte Frage. Jetzt mal, ne, wieder dreimal auf Holz geklopft.
<Jetzt kommt was.
Wenn das in naher Zukunft so wäre, dass vielleicht einer von euch aus eurem näheren Umfeld verstirbt, würdet ihr diese ganzen Dinge für die Person auch bei euch durchführen? Also sagen wir mal, einer von euch beiden würde versterben, würdet ihr jeweils andere dann das Einbalsamieren übernehmen? Würdet auch das Bestattungsunternehmen das Ganze quasi machen? Oder würdet ihr sagen, nee, das möchte ich auf gar keinen Fall, das soll jemand von außen irgendwie machen, ich würde mich da nicht rantrauen oder so?
Nee. Also das Einbalsamieren, das würde ich auf keinen Fall machen. Wenn du jetzt sterben würdest, morgen würde ich dich nicht einbalsamieren. Ich glaube, da würde ich einen psychischen Schaden davon tragen.
Ja, würde ich bei dir auch nicht machen. Ich würde aber jemand holen, der es macht.
Ja, ich auch. Ich würde fürs Embalming einen externen holen.
Ja, genau. Und den Rest, natürlich
den
Rest, macht das die Firma.
Den macht Burger, klar. Also ist ja auch so Ehrensache, ne? Das ist ganz, ganz klar. Ja, wir haben auch, also das ist jetzt zwar nicht so ganz nahes Umfeld, aber immerhin, also Oma, Opa und so weiter, haben wir alle bestattet. Ja, ist auch gar kein Problem. Und ist auch kein Problem, dann da jemanden tot zu sehen, wenn's und auch zu behandeln, also im Sinne von Waschen, Ankleiden und so weiter. Es wird jetzt auch nicht jeder einbalsamiert, aber dennoch, also das ist schon Ehrensache, das macht man dann schon als letzten Dienst.
Aber es ist schon schwer, weil du jetzt gesagt hast, das ist kein Problem. Also das hat ein bisschen so geklungen, als wäre es wie immer.
Ich war gedanklich jetzt bei meinem Opa, von dem ich ja die Firma auch geerbt habe, Burger-Opa, den habe ich aus dem Klinikum geholt, ich habe den da versorgt, ich habe auch eine Ligatur, eine Mundnaht gesetzt und so weiter. Und das war mir, naja, egal, klingt immer so blöd. Es hat mir nichts ausgemacht, sagen wir es mal so.
Ja.
Mhm. obwohl ich zu ihm eine gute Beziehung hatte. Ne? Aber es gibt hier auch einen ganz normalen, gesunden Trauerverlauf. Weißt du, wenn der Opa stirbt, ja, man ist traurig, aber es ist auch was anderes, als wenn dein Kind stirbt. Ne?
Klar, und das auch die Umstände machen natürlich noch einiges aus.
Natürlich, ne? Ja, ganz genau. Ob jemand sein Leben gelebt hat und dann irgendwie im hohen Alter stirbt, kann man, und wenn er das selbst auch schon gesagt hat, jetzt reicht's mir eigentlich. Ich weiß noch, meine Baueroma, das war so meine Lieblingsoma irgendwie, und die hat dann irgendwann gesagt, Hannes, weißt du was, ich mag jetzt langsam nicht mehr. Ich habe alles gehabt, alles erlebt, jetzt kann's gut sein. Und im Jahr drauf, glaube ich, ist sie dann gestorben. Und ja, wir waren alle traurig und haben geheult, aber irgendwie war es auch in Ordnung.
Vor allen Dingen für sie anscheinend, ne?
Ja, völlig.
Also ja. Das ist ja auch schon mal irgendwie sowas, wo man sich denkt, so okay, ja. Das ist jetzt nicht so dramatisch für sie, sondern sie hat ein gutes Leben gelebt und genau. Sie hatte schon abgeschlossen mit dem Ganzen.
Ja, ganz genau.
Ist ja auch nochmal schön. Ja. Gab es denn da schon Fälle in der Hinsicht, jetzt natürlich nicht aus dem persönlichen Umfeld, aber wo ihr gesagt habt, weil Luis, du hattest vorhin ja auch angesprochen, dass oder ihr hattet beide auch gesagt, dass ihr euch natürlich auch so ein bisschen das Kosmetische bei euch auch so fokussiert habt und die dann natürlich wieder herzurichten für so einen Abschied und das zu ermöglichen, wo ihr gesagt habt, das ist ein Fall, da sind wir am Ende unserer Methoden, den können wir nicht wieder herrichten, das geht gar nicht, oder wird das schon im Vorhinein dann quasi festgelegt, dass man sagt, okay, das ist eine Person, die kann nicht aufgebahrt werden, zum Beispiel leider dann nach einem schwereren Verkehrsunfall oder ähnlichem, oder gibt es dann da vielleicht irgendwelche Tricks oder sowas, mit denen man da arbeitet?
Ja, man kriegt schon viel wieder hin, auch gerade durch eine Rekonstruktion, da kann man schon sehr, sehr viel machen, auch wenn der Zustand sehr, sehr, sehr schlecht ist. Man kriegt es in den seltensten Fällen so perfekt hin, dass es so aussieht, als wäre gar nichts. Das kommt immer auf die Stärke quasi vom Zustand an. Wenn es wirklich, wie du gerade gesagt hast, ein sehr krasser Autounfall war, wo man gefühlt nichts mehr erkennt, ja, dann wird man es wohl kaum wieder so hinbekommen, als wäre nie was gewesen. Es gibt schon Fälle, wo es gar nicht mehr geht, aber in den allermeisten Fällen kann man schon viel machen. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann kann man auch so Tricks anwenden, wie wenn die Familie natürlich doch nochmal schauen will, dann vielleicht ist ja noch, blöd gesagt, ein Arm irgendwie noch sehr gut aussehend und dann deckt man alles ab und lässt nur die Hand rausschauen, weil das reicht dann oft schon, um zu erkennen, dass es die Person wirklich ist. Irgendwie so, man muss da oft so eine Zwischenlösung finden, aber in den meisten Fällen kriegen wir irgendwas schon wieder hin.
Hatten wir nicht beim einen Fall irgendwie, war das Gesicht so verbrannt oder was? Hatten wir Verband gesetzt und ein Käppi aufgesetzt oder so?
Ja, nee, wir hatten mal einen, da war so viel zu tun, da hatten wir für so eine Rekonstruktion nicht wirklich die Zeit.
Ah ja, genau.
Weiß ich noch. Und da war dann der Großteil vom Körper in einem guten Zustand. Wir haben schon eine Rekonstruktion gemacht, aber nicht so umfangreich, wie wir es sonst gemacht hätten. Und dann haben wir den Kopf halt verbunden, einfach den ganzen Kopf und ja, dann den Rest ganz normal angekleidet und das hat der Familie auch schon geholfen.
Ja, okay. Ja, also da habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar krassere Sachen gesehen. Da werden wir vielleicht auch gleich noch mal was zu hören in der ein oder anderen Geschichte, die wir dann bei euch aufnehmen wollen in dem Podcast. Da wird es ja auch noch mal um ein paar Geschichten gehen, vielleicht auch aus meiner Erfahrung, aber auch noch mal aus eurer Erfahrung. Wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr vielleicht sagen wollt, oder wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, dann dürft ihr gerne.
Nee, eigentlich nicht. Hier, bis auf lass ein Abo da hier, ne? Bei unserem Podcast hier um Leben und Tod drüber auf Spotify und Co. Nein, Spaß. Aber wechselt tatsächlich mal rüber, weil es folgt ja jetzt hier gleich unsere Folge, die wir im Anschluss mit dir aufnehmen werden, nachdem wir uns noch kurz einen Kaffee gegönnt haben und uns sortiert haben. Wird spannend. Wir freuen uns drauf.
Genau. Ja, dann erstmal ganz herzliches Dankeschön. Fand ich super interessant, mal so ein bisschen was zu hören aus eurem Berufsfeld. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch über Abos, über Likes, über Rezensionen, positiv im besten Fall, zu meinem Podcast. Also ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu kundtun auf Facebook, auf YouTube, auf TikTok, auf, was gibt's da noch alles, auf Spotify kann man ja mittlerweile auch Rezensionen hinterlassen, ne? Also wirklich überall da, wo es möglich ist. Und natürlich auf Instagram, da bin ich eigentlich am aktivsten. Schreibt mir gerne einfach ein bisschen was zum Feedback und was ihr euch sonst vielleicht auch nochmal wünschen würdet, was so eure Meinung zum Thema Bestattungen und Trauer und Umgang mit dem Tod ist und ob euch das vielleicht jetzt auch in der Folge ein paar neue Perspektiven aufgezeigt habt. Genau, ansonsten findet ihr natürlich auch immer so ein paar Bilder und Infos zu den einzelnen Folgen auf Instagram vor allen Dingen und da werde ich auch noch mal ein bisschen was hochladen, damit ihr natürlich auch mal Luis und Johannes sehen könnt. Und werde das Ganze natürlich auch nochmal verlinken, also sowohl eure ganzen Kanäle, YouTube, Instagram, TikTok, da seid ihr auch überall aktiv, und natürlich auch den Podcast an sich in den Shownotes. Und ansonsten natürlich, wie immer, einfach liken, teilen und etwas Liebe dalassen zu dem ganzen Thema. Und dann, wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr direkt mal natürlich auch auf den Link klicken für den Podcast von Johannes und Luis, weil da geht das Ganze nämlich jetzt auch nochmal weiter. Und da könnt ihr euch direkt dann im Anschluss die nächste super spannende Folge anhören. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank für das Ganze. Habt ihr noch irgendwas?
Nö. Ein letztes Wort. Wir sind wunschlos glücklich. Nein, alles gut. Schön dabei gewesen zu sein. Hat Spaß gemacht mit dir, Tobi. Weiterhin alles Gute für dich und den Podcast. Und wie ich denke mal, wir hören und sehen uns.
Jo, ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.